Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann und dass Sie mich eingeladen haben zu diesem Vortrag. Ich möchte zunächst ein paar Worte zu meiner Person sagen, bevor ich mit dem Vortrag beginne. Mein Name ist Markus Blitz, ich bin von Beruf Physiker. Ich habe an der Technischen Universität in München allgemeine Physik studiert und dann habe ich am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München promoviert. Wen es interessiert, also mein Doktorvater ist derjenige, der letztes Jahr den Nobelpreis für Physik bekommen hat, für die Entdeckung eines schwarzen Lochs im Zentrum unserer Galaxie. Ich habe damals auch nach schwarzen Löchern gesucht, allerdings nicht im Zentrum unserer Galaxie, sondern in anderen Galaxien. Ich bin verheiratet und wohne mit meiner Frau Sandra in Tittmoning. Das ist ein kleiner Ort im Chiemgau in Bayern, ganz an der Grenze zu Österreich, also wir haben eine Brücke, da kann man nach Österreich rübergehen, vielleicht merkt man das an meinem Dialekt ein bisschen. Ich bemühe mich aber trotzdem Hochdeutsch zu reden. Wir haben zwei Kinder, die Sarah, die ist 21 und der Bernhard ist 18. Und die Sarah ist schon mitten im Studium und der Bernhard hat jetzt das Abitur fertig und fängt jetzt dann demnächst an zu studieren. Normalerweise, wenn meine Frau Zeit hat, kommt sie mit. Das hat sie die letzten zwei Male gemacht, aber jetzt wollte sie mal wieder zu Hause bleiben. Ich bin da sehr viel unterwegs. Ich wurde gefragt, wie oft. Also jetzt bis Ende November wahrscheinlich jedes Wochenende unterwegs. Ist auch jetzt aufgrund der Corona-Zeit so, weil ich sehr viele Anfragen hatte und die musste ich jetzt quasi ja in den Herbst reinschieben. Aber ich mache das sehr gern und ich sehe auch, dass großer Bedarf da ist sozusagen zu diesem Thema. Ich bin auch Christ, wie schon gesagt wurde, und da möchte ich jetzt aber nicht ausführlich darauf eingehen, wie das vor sich ging, dass ich Christ wurde. Es war jedenfalls nicht von mir geplant, aber Gott hat es so gemeint und dann ist das eben sehr schlagartig bei mir gewesen. Wen es genauer interessiert, es gibt hier DVDs, die sind alle kostenlos zum Mitnehmen, möchte ich nur dazu sagen, auch die Heftchen da, die es da gibt und das andere Material. Es gibt auf jeder DVD in den Extras ein Zeugnis von mir. Das dauert circa eine halbe Stunde und es ist auch praktisch auch ein Interview, das durch meinen Heimatort geht. Kann man auch sehen, wie es da so aussieht. Genau. Gut, jetzt möchte ich beginnen mit dem Vortrag. Ja, also das Thema lautet, wie alt ist die Welt? Der Vortrag ist in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst einmal werden wir den Punkt betrachten, evolutionistisches und biblisches Weltalter. Und dann werden wir uns vier Behauptungen und vier Klarstellungen anschauen. Dann ganz wichtig, die evolutionistische Grundannahme und dann 10 Indizien für das Weltalter. Dann werden wir genauer betrachten, das was ja üblicherweise so als der ultimative Beweis von den Evolutionisten herangeführt wird, nämlich die radioaktiven Altersbestimmungen am Beispiel der Radiokarbonmethode. Dann werden wir die radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit betrachten und dann Ihre persönliche Schlussfolgerung zu dem ganzen Thema. Es soll ja nicht nur eine Wissensvermittlung sein, sondern es soll auch etwas sein, was sozusagen auch persönlich zum Nachdenken ist. Evolutionistisches und biblisches Weltalter. Nun, da gibt es im Prinzip ja diese zwei Weltbilder. Das eine Weltbild ist das evolutionistische Weltbild, wie hier, wie man es in den Medien, an den Schulen und Universitäten im Prinzip überall hört. Vor rund 15 Milliarden Jahren soll durch einen sogenannten Urknall das ganze Universum entstanden sein. Dann vor 10 Milliarden Jahren hätten sich dann die ersten Sterne gebildet. Unsere Sonne, das wäre dann die zweite Generation oder dritte sozusagen, wäre dann erst vor 5 Milliarden Jahren entstanden. Dann behauptet man, dass die Erde glühflüssig gewesen sei, geschmolzen vor 4,5 Milliarden Jahren. Vor 3,8 Milliarden Jahren soll sich ein Urmeer gebildet haben und eine Urzelle, also das erste Leben. Und dann soll Evolution bis zum Menschen stattgefunden haben, bis heute. Im Gegensatz dazu haben wir das biblische Weltbild. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, da sehen wir, dass da steht, dass Gott am ersten und zweiten Tag eine wasserbedeckte Erde schuf. Am dritten Tag das trockene Land und die Pflanzen. Am vierten Tag hat Gott sozusagen weitergemacht mit dem Universum, hat es also mit Objekten wie Sonne, Mond und Sterne aufgefüllt. Am fünften Tag hat er sich wieder der Erde gewidmet mit den Meereslebewesen und den Vögeln. Am sechsten Tag hat Gott die Landlebewesen und den Menschen erschaffen. Und ein wichtiges Ereignis, ungefähr 1650 Jahre später, ist die Sintflut. Etwas, was ebenfalls im evolutionistischen Bild nicht vorkommt. Nun, wie man auf einen Blick hier sehen kann, passen diese zwei Weltbilder ja eigentlich gar nicht zusammen. Und es gibt Christen, die einen Kompromiss versuchen, und ich habe nicht in diesem Vortrag, aber ich habe in anderen Vorträgen Argumente, zeige ich dann, wo man eben sieht, dass sich das eigentlich widerspricht und man nicht beides gleichzeitig haben kann. Also mit anderen Worten, wir haben hier zwei völlig verschiedene Modelle und eins von beiden ist richtig und das andere muss falsch sein. Im einen Fall haben wir einen Zeitrahmen von 15 Milliarden Jahren und im anderen von nur 6.000 Jahren. 6.000 Jahre ist viel für einen Menschen, aber trotzdem jetzt einmal jetzt von der Zahl an sich ist es ein Riesenunterschied. Und mit diesen zwei Weltbildern haben wir es eigentlich immer zu tun in meinen Vorträgen. Die Frage ist, welches Weltbild hat jetzt recht? Wir fangen mal zunächst einmal an mit so Behauptungen, die gerne aufgestellt werden. Vier Behauptungen und vier Klarstellungen. Zum Beispiel hier die Behauptung, Wachstumsringe von Bäumen stehen im Widerspruch zur Bibel. Solche Argumente habe ich schon auch in Vorträgen oder Nachvorträgen bekommen. Was wurde beobachtet? Nun, im Westen der Vereinigten Staaten findet man sogenannte Bristlecone-Pinien mit mehr als 5000 Baumringen. Mehr als 5000 solche Ringe. Kann man jetzt daraus folgern, dass diese Bäume mehr als 5000 Jahre alt sind? Wenn jeder Ring sozusagen einem Jahr entsprechen würde. Das wäre ja im Widerspruch zur Bibel, weil in der Sintflut vor rund 4350 Jahren wurde die gesamte Landvegetation ja ausgelöscht, sodass es eigentlich keine älteren Bäume geben dürfte. Zunächst einmal, so sieht diese Bristlecone-Pinie aus. Die sieht ja ziemlich verwittert aus, kann man sagen. Also das sind auch Bäume, die wirklich extrem überlebensfähig sind. Die wachsen also auch dort, wo andere nicht leben können. Aber wenn wir von solchen Baumringen reden, was ist das eigentlich, wenn man sich das im Mikroskop anschaut? Man sieht hier die verschiedenen Zellen in so einem Holz. Und was man sehen kann, ist, dass die Zellen unterschiedlich breit sind. Wenn die Zellen enger werden, dann entsteht immer so ein Ring. Und normalerweise, ja, würde man sagen, ja, im Jahreswechsel hatte man sozusagen hier, dass es eben im Winter schlecht wächst oder gar nicht wächst und im Sommer wächst der Baum stark und dann werden dann die Zellen wieder breiter und so entstehen eben diese Ringe. Die evolutionistische Annahme, ich betone das, das ist eine Annahme bei der Zählung der Baumringe, ist jetzt, dass die Ringe wirklich Jahresringe sind, also wirklich Jahre widerspiegeln. Aber die Frage ist diese Annahme überhaupt richtig? Die Tatsache ist, zunächst einmal, dass man für Bäume, die zur selben Gattung wie die Bristlecone-Pinie gehören, beobachtet hat, dass sie mehrere Wachstumsringe pro Jahr hervorbringen können. Ah, das ist natürlich eine dumme Geschichte sozusagen. Wenn mehrere pro Jahr sind, dann stimmt meine Zählung ja gar nicht oder die Umrechnung in Jahre. Mehrere Ringe pro Jahr treten bevorzugt auf, wenn die Niederschläge im Laufe des Jahres phasenweise oder über längere Zeit ausbleiben. Der Baum stellt dann einfach vorübergehend sein Wachstum ein, um es dann bei der nächsten günstigeren Gelegenheit wieder fortzusetzen. Und das ist natürlich besonders wahrscheinlich für die Bristlecone-Pinien. Warum? Ich habe ja schon gesagt, das sind Überlebenskünstler. Die leben in unwirtlichen Regionen mit unberechenbarem Wetter. Da ist es eben nicht so, dass das Wetter immer konstant ist. Und da ist natürlich zu erwarten, dass sozusagen eben nicht diese Annahme gilt, dass jeder Ring einem Jahr entspricht, sondern es können auch mehrere Ringe pro Jahr erzeugt werden. Nun, aus biblischer Sicht ist es einfach sehr wahrscheinlich, dass nach der Sintflutkatastrophe vor rund 4350 Jahren über viele Jahrhunderte hinweg das Wetter sehr instabil war. Die Sintflutkatastrophe war ja die gewaltigste Katastrophe, die diesen Planeten jemals heimgesucht hat. Bis sich sozusagen der ganze Globus wieder auch vom Klima her und vom Wetter her einigermaßen stabilisiert hatte, sind Jahrhunderte vergangen. Sodass also in dieser Zeit ohne weiteres mehrere Wachstumsringe pro Jahr erzeugt werden konnten und der Widerspruch, der hier zu Beginn behauptet wurde, löst sich in Luft auf. Zweite Behauptung, die ja gemacht wird, die lautet, Eisablagerungen in Grönland und der Antarktis beweisen, dass die Welt mindestens 100.000 Jahre alt ist. Also jetzt soll sie schon mindestens 100.000 Jahre alt sein. Was wurde da beobachtet? Man hat also Eisbohrkerne aus Grönland und der Antarktis und die zeigen jetzt nach evolutionistischen Wissenschaftlern mehr als 100.000 Eisschichten. Ich muss dazu sagen, die zählen nicht 100.000 Eisschichten. So viel sehen die gar nicht. Die sehen vielleicht ein paar Tausend. Das Problem ist, weil das Eis ja sehr schwer ist und dann sind die immer enger aufeinander und irgendwann kann man die nicht mehr zählen. Und dann modellieren die das. Die berechnen das, wie viele da sein müssten. Aber sie können sie gar nicht sehen und können sie gar nicht zählen. Das wird aber normalerweise natürlich dem unbedarften Zuhörer verschwiegen. Also kann man jetzt überhaupt daraus folgern, dass diese Schichten über einen Zeitraum von 100.000 Jahren abgelagert wurden, mal ganz abgesehen, wie gesagt, von dem Modell hier, was die da anwenden? Das wäre natürlich im Widerspruch zum Weltalter der Bibel von rund 6.000 Jahren. So sieht so ein Eisbohrkern aus, den man da gewinnen kann. Und wie gesagt, die evolutionistische Annahme wieder bei der Zählung der Eisschichten ist, dass die Schichten hier angeblich Jahr für Jahr entstanden sind. Ist es wirklich so? Tatsache ist wieder, dass kurzfristige Wetterschwankungen wie Stürme oder wandernde Schneedünen Schichten in wenigen Stunden oder Tagen erzeugen können. Das kann man heutzutage sogar direkt beobachten. Auch langperiodische Schwankungen, wie zum Beispiel Sonnenfleckenzyklen, können zusätzlich jährliche Schichten vortäuschen. Ein erstes Problem ist also, das habe ich schon erklärt, dass die Wissenschaftler die Ringe nicht zählen können, also mit der zunehmenden Tiefe nimmt der Druck zu, die Ringe haben immer geringere Abstände, und man kann die Ringe gar nicht zählen. Und wie gesagt, die Wissenschaftler nehmen da Modelle an. Aber das zweite Problem ist, dass in Wahrheit viele Schichten pro Jahr erzeugt werden können und die Vertreter des evolutionistischen Modells geben das sogar zu. Hier ist der Professor Richard Elley, ein Geologe, der sagt Folgendes: Beim Zählen von Jahresschichten müssen wir uns fragen, ob sie wirklich eindeutig identifizierbar sind oder ob nicht jährliche Ereignisse ein Jahr vortäuschen. Wir müssen auf jeden Fall damit rechnen, dass wir fälschlicherweise die Schichtablagerung eines großen Sturms oder einer Schneedüne als ein ganzes Jahr fehlinterpretieren. Natürlich nehmen diese Wissenschaftler nicht an, dass sie sich total verrechnet haben, weil sie, und wir werden danach darauf zu sprechen kommen, davon ausgehen, es sei in der Vergangenheit doch im Wesentlichen genauso gewesen wie heute. Und zwar selbst, wenn man in Millionen oder Milliarden Jahre zurückschaut. Aber das wissen sie eigentlich gar nicht. Das ist eine Annahme, die sie machen. Aber sie wissen schon, prinzipiell haben sie eigentlich keine Möglichkeit zu sagen, ob jetzt so eine Schicht in Stunden oder in Jahren entstanden ist. Aus biblischer Sicht ist es vor allem wieder das instabile Wetter der Eiszeit, das nach der Sintflutkatastrophe vor rund 4350 Jahren höchstwahrscheinlich, sage ich jetzt, über einen Zeitraum von 7 Jahrhunderten herrschte. Da gibt es verschiedene Modelle, die schwanken zwischen 5 und 9 Jahrhunderten. Ich habe jetzt mal so einen Mittelwert genommen. Und diese Sintflut ist dafür verantwortlich, dass dann instabiles Wetter war und dass dann sehr viele Eisschichten pro Jahr erzeugt wurden. Ich habe einen eigenen Vortrag zu dem Thema das Verschwinden der Wollhaar-Mammuts, wo ich nicht nur auf die Mammuts eingehe, sondern da auch die Frage beantworte, wie ist jetzt eigentlich im biblischen Modell eine Eiszeit entstanden? Und die ist als Folge der Sintflut entstanden. Aber kann ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, gibt es wie gesagt einen eigenen Vortrag. Eine dritte Behauptung, die aufgestellt wird, lautet: Sedimentablagerungen beweisen, dass die Welt Millionen von Jahren alt ist. Jetzt kommen wir schon in die Millionen. Jetzt soll die Welt mindestens Millionen von Jahren alt sein. Was wurde beobachtet? Es gibt in den Rocky Mountains in den USA die sogenannte Green River Formation. Und das sind Sedimente. Und da fand man Millionen von Sedimentschichten. Teilweise nur wenige Zehntel Millimeter dick. Also ultra dünn sozusagen, ja. Kann man jetzt daraus wieder folgern, dass diese Schichten über einen Zeitraum von Millionen von Jahren abgelagert wurden? Natürlich wäre das im Widerspruch zum Weltalter der Bibel von rund 6000 Jahren. So sieht diese Green River Formation aus hier. Das ist jetzt hier im Groben. Wenn man in den Detail reinschauen würde, wie gesagt, dann ist das im Zehntelmillimeterbereich, diese Schichten. Aber gegen eine langsame jährliche Ablagerung von Sediment sprechen die vielen Fossilien in den Sedimentschichten. In heutigen Flüssen und Seen bilden sich bei der langsamen Sedimentablagerung keine Fossilien wie hier. Warum? Ja, weil tote Fische in der Regel verrotten, bevor sie versteinern können. Versteinerung findet nur unter katastrophischen Bedingungen statt, wo die Tiere rasch unter Luftabschluss von Sediment begraben werden. Und das bedeutet, dass exakt jedes Jahr eine Katastrophe stattgefunden haben müsste. Und das Millionen Jahre lang. Und Sie sehen schon, das ist ein extrem unwahrscheinliches Szenario. Überhaupt, das lernt man leider immer noch sogar an dem Gymnasium, wie Fossilien entstehen. Unsere Tochter, das ist aber jetzt, wie gesagt, die schon am Studieren, aber als sie noch nicht am Studieren war und sie das im Unterricht von der Lehrerin hörte, ja, der Fisch, der sinkt da auf dem Boden und wird dann von Sediment bedeckt und versteinert. Dann hat sie sich gemeldet, es war eine Lehrerin. Frau Lehrerin, bei mir im Aquarium schwimmen die toten Fische oben. Die Lehrerin war völlig perplex. Die hat also angefangen mit Fachbegriffen um sich zu werfen und die haben alle gemerkt, okay, die schwimmt jetzt. Die kennt sich nicht, die war nicht vorbereitet auf diese Frage. Und der Grund ist ganz einfach, warum die schwimmt, weil eben Fossilien so nicht entstehen. Das ist, was hier passiert. Es bleibt in der Regel nicht viel übrig, wenn so eine Wasserleiche da oben rumschwimmt. Die wird halt aufgefressen, wenn überhaupt noch irgendwas unten ankommt, irgendwelche Bruchstücke. Aber so schöne Fossilien, wie wir es gesehen haben, die sind in der Regel ja super erhalten, findet man nicht. Also so kann es nicht gehen. Das klappt nicht. Sondern was passieren muss, ist sowas wie hier. Der arme Kerl muss also hier von einer Schlammlawine, in dem Fall eine Unterwasserschlammlawine auch möglich ereilt worden sein und dann ist er da begraben worden. Aber wie gesagt, es hätten sehr viele solche Ereignisse stattfinden müssen mit der Regelmäßigkeit, weil die ja behaupten, jede Schicht entspricht einem Jahr. Aber es gibt noch ein Gegenargument. Gegen eine langsame Ablagerung sprechen neben den Fossilien auch vulkanische Ascheschichten. Also man findet in diesen Sedimentschichten, wo die Fossilien sind, immer wieder Ascheschichten. Und solche Ascheschichten, die entstehen einfach durch Vulkanausbrüche und die werden großräumig abgeschieden. So wie man hier eben sehen kann, das ist ein großes Areal, wo das dann runtergeht, die Asche. Das heißt, die Asche ist daher jeweils in einer kompletten Green River Sedimentschicht zu finden. Im evolutionistischen Modell, wir haben also hier zwei so Schichten, sollte jetzt zwischen diesen einzelnen Vulkanausbrüchen eine lange Zeit vergangen sein, gekennzeichnet durch viele Schiefer-Sedimentschichten dazwischen. Ja, das sind also andere Sedimentschichten dazwischen und es sollte eine lange Zeit dazwischen sein. Man hat jetzt gefunden, dass die Anzahl der Schiefer-Sedimentschichten zwischen den Ascheschichten gemessen an verschiedenen Stellen in der Green River Formation stark unterschiedlich war. Aber das ist im Widerspruch zum evolutionistischen Modell, weil die Anzahl der Sedimentschichten dazwischen entspricht ja angeblich der Anzahl der Jahre. Das heißt, die Anzahl der Jahre ist immer unterschiedlich, egal wo ich hinschaue. Also kann eigentlich was an dem Modell hier nicht stimmen. Ja? Das sagt ja uns die Sache schon. Es kann eigentlich gar nicht sein, dass jede Schicht einem Jahr entspricht. Die Widersprüche lösen sich aber im biblischen Rahmen. Wenn man nämlich die Entstehung der Sedimentschichten nicht in Millionen von Jahren, sondern in der nur ein Jahr dauernden Sintflut annimmt. Und das wird durch Laborexperimente unterstützt, in denen gezeigt werden konnte, dass sich viele Sedimentschichten sehr rasch bei turbulenten Wasserströmungen bilden können oder, müsste ich genauer sagen, in laminaren Wasserströmungen, also die schichtförmig sind, die Turbulenzen enthalten. Wir haben jetzt hier so eine kleine Animation vom Colorado State University. Wir sehen, wie diese Sedimentschichten entstehen in kurzer Zeit, indem Partikel in dem Sediment unterschiedlicher Größe sortiert werden durch das Wasser. Und es entstehen gleichzeitig, wie man hier sehen kann, also hier vorne wird es dann turbulent, gleichzeitig verschiedene Sedimentschichten abgelagert. Das Ganze geht hier wirklich so schnell, wie man hier sieht. Das braucht Minuten, Stunden, nicht länger, um die Sedimentschichten abzuscheiden. Und wenn Sie das nicht wüssten, dann würden Sie hier vielleicht Ihre Jahrmillionen reindeuten. Dann sehen Sie aber, man kann im Labor nachweisen, dass das gar nicht sein muss. Und das ist einfach eine Annahme, die gemacht wird. Die ist einfach nur, die braucht die Evolutionisten deswegen, sonst kriegen sie ihre Jahrmillionen nicht unter. Aus biblischer Sicht, wie ist es jetzt? Da sorgten während der einjährigen Sintflut immer wieder stattfindende Vulkanausbrüche für die Vielzahl an Ascheschichten. Das heißt, während der Sintflut gab es auch sehr starke vulkanische Aktivität. Und das hat für diese Ascheschichten gesorgt. Und wir haben lokal, also an verschiedenen Stellen, unterschiedliche Wasserströmungen. Die waren nicht überall gleich. Und die haben dann dafür gesorgt, dass die Anzahl der Sedimentschichten zwischen den einzelnen Ascheschichten variierte. Also die Anzahl der Sedimentschichten ist nicht bestimmt durch die Zeit, durch die Anzahl der Jahre, sondern einfach durch die konkreten Wasserströmungsbedingungen, die lokal unterschiedlich waren. Aber das muss man natürlich erst im Labor ausprobieren, so wie es der Physiker normalerweise machen sollte, anstatt einfach irgendwelche Theorien aufzustellen. Und die Fossilien wurden da in extrem kurzer Zeit unter katastrophischen Bedingungen abgelagert. Also wir sehen, auch das ist gar kein Widerspruch zur Bibel. Und ich habe einen eigenen Vortrag nach uns die Sintflut, wo ich auf die Sintflut und die ganzen Indizien im Rahmen mit der Sintflut auch noch viel genauer eingehe. Es komme noch auf eine vierte Behauptung, die sehr oft auch aufgestellt wird. Das Licht von den entferntesten Galaxien beweist doch, wird gesagt, dass das Universum mindestens 15 Milliarden Jahre alt ist. Was wurde jetzt beobachtet? Nun, man beobachtet tatsächlich, dass die Galaxien oder Milchstraßen, die am weitesten entfernt sind, 15 Milliarden Lichtjahre ungefähr weg sind. Kann man jetzt daraus folgen, dass das Universum mindestens 15 Milliarden Jahre alt ist? Das wäre natürlich im offensichtlichen Widerspruch zum Weltalter der Bibel von rund 6000 Jahren. Bei dieser Schlussfolgerung geht man natürlich davon aus, dass man die Lichtlaufzeit einfach mit Hilfe der bekannten Formel Geschwindigkeit gleich Weg pro Zeit berechnen kann. Also Lichtgeschwindigkeit c gleich s durch t, Weg pro Zeit, oder umgestellt, die Zeit ist gleich die Strecke, die zurückgelegte, durch die Lichtgeschwindigkeit geteilt. Also hier nochmal veranschaulicht. Die Lichtlaufzeit kann ich berechnen, wenn ich die Entfernung kenne. Die Astronomen haben Möglichkeiten, die Entfernung zu bestimmen. Und dann gehen sie davon aus, na, dann muss das so lange gedauert haben, bis das Licht angekommen ist. Jetzt ist es aber so, dass diese Berechnung falsch sein kann. Aus verschiedenen Gründen. Und ich gebe jetzt nur ein paar Gründe an. Da gibt's gar nicht wenige Gründe. Der einfachste Grund ist zum Beispiel mal der, dass die Naturgesetze zu Beginn des Universums, die hätten anders als heute sein können. Wer weiß denn das? Wir wissen, wie die Naturgesetze heute sind. Und die können wir messen. Aber wissen wir, wie im Anfang, als das Universum noch jung war, wie das am Anfang war? Waren die Naturgesetze genauso wie heute? Kann keiner sagen, wir haben ja keine Zeitmaschine. Eine zweite Möglichkeit ist, dass die Lichtgeschwindigkeit, die hätte anders als heute sein können. Möchte ich aber jetzt nicht weiter darauf eingehen. Dann noch eine weitere Möglichkeit ist, die Zeit hätte unterschiedlich schnell im Vergleich zu heute vergehen können. Oder die Lichtgeschwindigkeit, die könnte richtungsabhängig sein. Das ist etwas, was ich bisher in meinen Vorträgen noch nicht so erörtert habe. Aber das ist eine Möglichkeit, die man in letzter Zeit erarbeitet hat, die auch möglich ist. Und zwar ist es so, ich kann da nur kurz erläutern, dass die Lichtgeschwindigkeit von Licht, das sich auf uns zubewegt, viel schneller sein könnte als Licht, das sich von uns wegbewegt. Das klingt jetzt erstmal nicht intuitiv, ja, das klingt jetzt irgendwie so aus der Luft gegriffen, aber es gibt hier die sogenannte Synchronitätskonvention von Albert Einstein. Der hat das für seine Relativitätstheorie hat er eine bestimmte Festlegung gemacht. Und diese Festlegung bedeutet, dass man eigentlich von der Physik her nicht weiß, wie schnell das Licht tatsächlich in einer Richtung ist. Man kann immer nur Hin- und Zurückrichtung messen. Das klingt jetzt verrückt, aber es hat alles mit der Relativität zu tun, mit der Zeit, dass sich die Uhren auch noch verändern, je nachdem, in welche Richtung man schaut. Und im Endeffekt könnte es also sein, dass das Licht, das aus dem Unendlichen zu uns kommt, unendlich schnell ist. Das heißt, das Licht könnte uns sofort erreichen, aber nur die halbe Lichtgeschwindigkeit in die andere Richtung. Das kann man mathematisch alles zeigen. Einstein hat das sogar selber alles gezeigt und hat es sogar zugegeben. Er hat nur in seinen Modellen das so gerechnet, dass er gesagt hat, also die gleiche Geschwindigkeit hin und gleiche Geschwindigkeit zurück nehme ich jetzt an, weil das können wir uns halt leichter vorstellen. Aber im Prinzip hat er zugegeben, von der Physik her wissen wir gar nicht, wie schnell das Licht tatsächlich in beide Richtungen ist, also ob es unterschiedlich ist, und das könnte also auch sein. Und das wäre eigentlich ein interessanter Gedanke, wenn man sozusagen an den Sternenhimmel schaut, dann würden wir das Universum so sehen, wie es jetzt gerade ist und nicht, wie es vor 15 Milliarden Jahren war. Das ist ein interessanter Gedanke, es passt aus meiner Sicht auch viel besser zur Bibel als all diese anderen Modelle. Aber ich habe dann über den Vortrag, im Anfang war der große Knall, hier ist noch die ältere Version, der neue ist noch nicht aufgenommen, da arbeite ich noch dran, aber es scheint mir eine sehr plausible Möglichkeit zu sein, das Problem hier zu lösen. Also Sie sehen, das ist alles gar nicht so in Stein gemeißelt und man muss sich nicht fürchten, wenn man solche Argumente an den Kopf geworfen bekommt. Ich komme jetzt als nächstes zur evolutionistischen Grundannahme. Die Altersbestimmung unserer Welt ist nicht so einfach, wie es den Anschein hat. Und woran liegt es? Das Grundproblem ist, dass wir das Alter einfach nicht direkt bestimmen können. Warum? Weil in die Atome der Materie, da sind einfach keine Uhren eingebaut, die uns sagen würden, wie alt sie sind. Also es gibt zwar Atomuhren, ja, die sozusagen sehr genau die Zeit messen können, aber das ist was anderes, als wenn jetzt wirklich schon eine Uhr eingebaut wäre in die Atome. Die ist nicht drin. Sowas wäre praktisch, aber das ist nicht der Fall. Und es ist auch so, dass wir nicht dabei waren, als die Dinge passiert sind. Wir können nicht einfach in eine Zeitmaschine einsteigen und in die Vergangenheit reisen, um nachzusehen, wie es denn wirklich war. Das heißt, die Wissenschaft kommt hier an ihre Grenzen. Es ist einfach nicht dasselbe, ob wir jetzt hier und heute im Labor Experimente durchführen. Ich bin Experimentalphysiker. Ja, im Labor kann man Experimente durchführen, das kann man immer und immer wieder machen. Aber das ist nicht dasselbe, als wenn ich Fossilien, Versteinerungen untersuche und jetzt versuche, aus der Versteinerung auf die Vorgänge in der Vergangenheit zurückzuschließen. Die experimentelle Wissenschaft hat eine ganz andere Qualität oder Aussagekraft als die historische Wissenschaft. Also Autos, Handys, Computer, Flugzeuge, Raketen, alles experimentelle Wissenschaft. Das funktioniert in der Regel, weil es x-mal ausprobiert wurde an verschiedenen Orten, unter verschiedenen Bedingungen und so weiter. Das ist das, was die Leute unter Wissenschaft oder Naturwissenschaft verstehen. Aber es gibt noch eine zweite Art von Naturwissenschaft, das ist die historische Naturwissenschaft. Und die gehen, wie gesagt, her und nehmen so eine Versteinerung und wollen jetzt sich da ausdenken, ja, wie war das jetzt? Wie ist das Tier da gestorben? Wie hat es gelebt? Und es ist schon klar, da man nicht alles weiß, muss man Annahmen machen. Man macht viele Annahmen und stellt Vermutungen an. Und das ist ein fundamentales Problem. Und dieses fundamentale Problem ist natürlich den Vertretern des evolutionistischen Modells bewusst. Und jetzt machen sie Folgendes. Sie machen jetzt eine Annahme, die dieses Problem ein für alle Mal beheben soll. Und die Annahme besteht darin, dass man davon ausgeht, dass die Vorgänge in der Natur im Wesentlichen gleichförmig ablaufen. Und man daher von den Beobachtungen in der Gegenwart auf die Vergangenheit zurückschließen kann. Ja, das klingt plausibel. Und das sagt hier der Professor James Dana, ein Geologe. Wir sehen also, das Zitat ist schon älter, aber das gilt eigentlich heute immer noch. Das spielt keine Rolle. Indem wir die Gegenwart dazu heranziehen, um die Vergangenheit zu enthüllen, nehmen wir an, dass die Kräfte in der Welt im Wesentlichen in der Zeit unveränderlich sind. Denn diese Kräfte basieren auf grundlegenden Eigenschaften der Materie und können sich daher nicht ändern. Aha, also es wird angenommen, es muss alles so ablaufen, wie es heute abläuft, muss es immer schon abgelaufen sein. Diese Grundannahme macht tatsächlich Sinn im Fall der experimentellen Wissenschaft. Da stellen wir uns vor, ich würde morgen im Labor mit demselben Experiment ein völlig anderes Ergebnis kriegen. Da wäre Wissenschaft unmöglich. Das ginge nicht. Gott sei Dank hat Gott es anders gemacht und hat die Welt so gemacht, dass wenn ich am nächsten Tag aufstehe, ich nicht ausrutsche, weil plötzlich, sagen wir, keine Reibung mehr da ist. Ja, sondern Gott hat es so gemacht, dass eine gewisse Konsistenz da ist. Aber es ist uns nicht garantiert, dass das immer so sein muss. Also im Fall der experimentellen Wissenschaft macht es in der Regel Sinn, aber es macht keinen Sinn bei den historischen Wissenschaften. Ich zeige Ihnen das an einem Beispiel, Erosionsgeschwindigkeiten. Das ist es ja so, dass sich Flüsse im Lauf der Zeit immer tiefer in den Untergrund eingraben, sie erodieren das Gestein. Wenn jetzt ein Fluss Jahrmillionen fließt, dann sollte er doch einen tiefen Canyon in das Gestein hineingefräst haben. Also hier. Solche Überlegungen hat man für den Grand Canyon in den USA angestellt. Man beobachtet, mit welcher Geschwindigkeit sich der Fluss heute in das Gestein eingräbt. Das kann man ja messen. Und dann nimmt man an, dass es in der Vergangenheit genau die gleiche Geschwindigkeit war, mit der er sich eingegraben hat. Und daraus berechnet man dann, wie lange es gedauert hat, bis der Fluss den Canyon erzeugt hat. Und es kommen im Fall des Grand Canyon Jahrmillionen raus. Okay. Also ist der in Jahrmillionen entstanden? Aber was wäre, wenn die Erosionsgeschwindigkeit in der Vergangenheit eine ganz andere als heute war? Wenn der Fluss in der Vergangenheit zumindest zeitweise 100.000 Mal oder 10.000 Mal mehr Wasser geführt hätte als heute, dann wäre der Canyon in viel kürzerer Zeit entstanden. Und das, was wir heute als Fluss sehen, das wäre nur das übrig gebliebene Rinnsal der ursprünglichen Wassermassen. Und unsere Altersbestimmung wäre komplett falsch. Ich bringe immer dieses Beispiel mit dem Wasserhahn. Wir haben hier die Situation, dass wir beobachten, dass ein Wasserhahn tropft und wir sehen, dass da 10 Liter drin sind und wir beobachten, okay, so und so schnell tropft der. Wir wissen, wie viel Volumen so ein Tropfen hat und wir rechnen aus, pro Stunde tropft 1 Liter Wasser in den Behälter. 10 Liter sind schon drin. Die Frage an Sie, wie lange tropft der Hahn schon? Wenn Sie sagen, ist doch einfach. 1 Stunde pro Liter, 10 Liter, dann müssen es 10 Stunden sein. Die Antwort ist, die Annahmen bestimmen das Ergebnis. Oder andersrum, mathematisch ist die Aufgabe gar nicht lösbar. Ich habe Ihnen nämlich gar nicht gesagt, wie viel am Anfang drin war. Es hätten ja statt 0 Liter hätten 5 Liter oder 10 oder 9,5 Liter drin sein können. Also knapp an 10 heran. Oder es hätte zwischendurch jemand was hinzunehmen oder wegnehmen können. Oder noch schlimmer, es hätte jemand den Hahn voll aufdrehen können, dann wieder zu, in ein paar Sekunden wäre das voll gelaufen. Dann ging der weg. Wir haben das aber nicht gesehen, wir kommen dazu und sehen, dass das tropft, rechnen hier 10 Stunden aus und das Ganze hat ein paar Sekunden gedauert. Und wir sehen, wir haben uns total verrechnet. Und nur deswegen, weil wir nicht dabei waren, weil wir das nicht gesehen haben. Und genauso geht es den Wissenschaftlern. Die haben keine Zeitmaschine, die kochen auch noch mit Wasser, die sind nicht schlauer als wir. Im Prinzip, die haben immer das gleiche Problem, dass sie nicht dabei waren und Annahmen machen müssen, sonst können sie gar nichts ausrechnen. Wenn ich nämlich gar keine Annahme machen, dann muss ich sagen, ich kann überhaupt nichts ausrechnen. Aber das will man natürlich nicht zugeben. Also nimmt man irgendwas an und rechnet was aus. Indem jetzt die Vertreter des evolutionistischen Modells annehmen, dass die Vorgänge in der Vergangenheit ähnlich oder genauso wie heute abliefen, tun sie aber noch was. Und das ist jetzt wichtig. Indem sie das tun, schließen sie ganz bewusst göttliches Eingreifen von vornherein aus. Der Richard Levantin, ein Genetiker, bekannter Vertreter der Evolutionstheorie, sagt, nicht, dass die Methoden und Institutionen der Wissenschaft uns auf irgendeine Weise zwingen würden, die materialistische Erklärung der Phänomene der Welt zu akzeptieren. Darüber hinaus ist dieser Materialismus absolut, denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Also was er hier eigentlich sagt ist, naja, die Wissenschaft zwingt sie jetzt nicht dazu, Jahrmillionen und Jahrmilliarden anzunehmen, sondern es ist, dass sie sich bereits bevor sie überhaupt mit der Wissenschaft anfangen, dem Materialismus verschrieben haben. Sie dienen quasi dem Materialismus und wollen nicht zulassen, dass Gott hier eine Rolle spielen könnte. Wie gesagt, es ist verständlich in den experimentellen Wissenschaften, wenn Gott sozusagen jeden Tag die Naturgesetze ändern würde, dann hätten wir keine Chance, Naturgesetze zu erforschen. Aber so ist es nicht. Aber es ist zu weit, zu viel gesagt, dass Gott das gar nie gemacht hätte. Also es ist ein fundamentaler Unterschied hier zu den Wissenschaftlern, die an die historische Korrektheit der Bibel glauben. Die glauben nämlich, dass der Gott der Bibel zu verschiedenen Zeiten immer wieder massiv in die Erd- und Weltgeschichte eingegriffen hat. Die meiste Zeit hat er es schön stabil laufen lassen, damit wir in der Welt zurechtkommen. Aber eben an den Punkten, wo es uns in der Bibel berichtet wird, zum Beispiel bei der Erschaffung der Welt, ja, oder auch bei der Sintflut, hat Gott übernatürlich eingegriffen. Er hat auch Naturgesetze benutzt, ja, aber es war auch Übernatürliches dabei. Und das ist jetzt ganz wichtig, also die biblische Historie ist wichtig, aber die wird jetzt eben ausgehebelt bei den Vertretern des evolutionistischen Modells, weil sie gar kein göttliches Eingreifen mehr zulassen. Dass aber die evolutionistische Grundannahme zu Widersprüchen führt, das soll im nächsten Kapitel gezeigt werden. Und dort werden wir sehen, dass sich ausgehend von der evolutionistischen Grundannahme ganz andere Alter für unsere Welt ergeben, als sie üblicherweise von den Vertretern des evolutionistischen Modells propagiert werden. Also in allen Beispielen, die ich Ihnen jetzt bringe, muss der Vertreter der Evolutionstheorie, man könnte 100 Beispiele statt nur 10 bringen, muss er seine Grundannahme verlassen und sagen, na, da war es doch anders. Weil sonst bricht ihm das ganze Ding zusammen. Und das ist immer so praktisch, die Ausnahmen in der Evolutionstheorie sind gigantisch. Also man braucht eine riesige Anzahl von Ausnahmen, weil jedes Mal, wenn was nicht klappt, muss ich eine Ausnahme postulieren. 10 Indizien für das Weltalter, die ich jetzt bringen möchte. Das erste Indiz ist der Abstand Erde-Mond. Unser Mond entfernt sich infolge von Gezeitenkräften jedes Jahr 4 Zentimeter von der Erde. Wenn man jetzt zurückrechnet, also mit dieser Annahme der Gleichförmigkeit, dass die Naturgesetze gleich geblieben wären und sich nichts verändert hätte auf der Erde, dann hätte der Mond die Erde vor 1,4 Milliarden Jahren berührt. Also ist hier nochmal veranschaulicht, diese Gezeitenkräfte, wir haben also diese Ebbe und Flut, diese zwei Wasserberge, zwei entstehen da, möchte ich jetzt nicht erläutern, warum das so ist, aber im Prinzip ist es einfach so, dass dadurch, die Erde dreht sich ja noch, dass da eine Reibung auftritt. Eine Reibung zwischen diesen Ebbe- und Flutbergen und der sich darunter wegdrehenden Erde. Das heißt, das ganze System Erde-Mond verliert an Drehenergie oder Rotationsenergie. Und wenn es an Energie verliert, dann bedeutet das, dass der Mond das auszugleichen versucht, indem er weiter außen wandert, weil weiter außen wandert er langsamer. Alles, was eine geringere Drehenergie hat, muss immer weiter außen sich bewegen. Also der Mond wird sich aufgrund der immer geringeren Drehenergie im Gesamtsystem dann weiter nach außen bewegen. Und man kann das berechnen, wie das im Detail aussieht. Ich habe hier das so angedeutet durch so eine gebogene Kurve. Und es ist tatsächlich so, dass der Mond sich eben nicht jedes Jahr konstant 4 Zentimeter entfernt hat, sondern nur heute, wenn man zurückrechnet in der Vergangenheit, war es noch viel schneller. Das war also ein nicht linearer Zusammenhang. Aber er hätte vor 1,4 Milliarden Jahren die Erde berührt. Und nach der gängigsten evolutionistischen Theorie sind aber Erde und Mond mehr oder weniger gleichzeitig aus einem sogenannten Urnebel entstanden. Und deswegen würde das aber bedeuten, dass auch die Erde nicht älter als 1,4 Milliarden Jahre alt sein darf. Und das ist natürlich im Widerspruch zur evolutionistischen Zeitskala, die von einem Erdalter von 4,5 Milliarden Jahren ausgeht. Also hier gibt's ein Problem. Zweiter Punkt. Unsere Sonne. Unsere Sonne ist ein thermonuklearer Ofen. In dem Inneren der Sonne, da verschmelzen die Atomkerne. Und dadurch verändert sich die chemische Zusammensetzung der Sonne und ihre Temperatur und Leuchtkraft nimmt im Lauf der Zeit zu. Also rein theoretisch jetzt, ja. Anders ausgedrückt, die Sonne leuchtete in der Vergangenheit viel schwächer als heute. Und wenn man zurückrechnet, wieder mit der Annahme der Gleichförmigkeit, dann wäre die Sonne vor 3,8 Milliarden Jahren so schwach gewesen, dass die Durchschnittstemperatur auf der Erde gerade mal einige Grad unter Null betragen hätte. Also auf der Erde hätte es im Wesentlichen so ausgesehen. Das ist aber ein Problem, so eine kalte Erde, weil sich nämlich unter so einem Szenario selbst die Vertreter der Evolutionstheorie schwer tun, zu erklären, wie da Leben hätte entstehen können. Das ist zu kalt. Und damit es nicht zu kalt geworden wäre und sich Leben auch nur theoretisch hätte entwickeln können, darf die Sonne nicht älter als 0,3 Milliarden Jahre sein. Im Widerspruch zum üblichen evolutionistischen Alter der Sonne von 5 Milliarden Jahren. Sie sehen also, die Diskrepanz ist hier schon deutlich größer. Ein weiterer Punkt. Es gibt viele Galaxien, also das sind Sternsysteme wie unsere Milchstraße. Sehen aus wie so Feuerräder. Und diese Spiralgalaxien, die drehen sich so schnell, dass sich die Galaxienarme spätestens nach 0,2 Milliarden Jahren aufgewickelt haben müssten. Das hat man ausgerechnet. Wenn sich die Galaxienarme ständig aufwickelten, wieder mit der Annahme der Gleichförmigkeit, kann folglich das Universum auch nicht älter als 0,2 Milliarden Jahre sein. Andernfalls gäbe es nämlich gar keine Spiralgalaxien mehr. Und das steht natürlich im Widerspruch zum üblichen evolutionistischen Alter des Universums von 15 Milliarden Jahren. Zurück vom Weltall auf unsere Erde. Schauen wir unsere Weltmeere an. Unsere Weltmeere, die werden ständig salziger. Wenn man zurückrechnet mit der Annahme der Gleichförmigkeit, dann können sie höchstens 62 Millionen Jahre alt sein. Höchstens, sie könnten aber auch nur 6000 Jahre alt sein. Also immer wenn ich höchstens sage, dann passt es natürlich auch in den biblischen Rahmen rein. Also wir haben den Salzeintrag vor allen Dingen durch Flüsse, die aus den Sedimenten zum Beispiel Ton, Mineralien herauslösen. Da kann man also ungefähr abschätzen, 450 Millionen Tonnen pro Jahr gehen da in die Meere rein. Wir haben einen gewissen Salzverlust durch die Gischt und chemische Bindung an Ton. Das sind 120 Millionen Tonnen pro Jahr, aber summa summarum jede Menge Salzeintrag. Ein Alter von 62 Millionen Jahren ist aber ganz offensichtlich im Widerspruch zur üblichen evolutionistischen Zeitskala. Die nimmt ja an, dass die Weltmeere vor rund 3,8 Milliarden Jahren entstanden sein sollen und sollten daher viel älter sein. Also wieder ein Problem. Wir machen weiter bei den Weltmeeren. Da passiert nämlich noch was. Die werden auch ständig mit Sediment befüllt. Also wird ständig Material reingebracht in die Weltmeere. Wenn die Weltmeere Milliarden Jahre alt wären, dann wären sie schon längst verlandet. Wenn man zurückrechnet mit der Annahme der Gleichförmigkeit, dann können die Weltmeere höchstens 12 Millionen Jahre alt sein. Also hier ist die Situation, die wir so vereinfacht haben bei den Weltmeeren. Wir haben eine Sedimentzufuhr von ungefähr 25 Milliarden Tonnen pro Jahr. Das landet dann da unten, man sagt, auf einer Subduktionsplatte, weil sich sozusagen diese Platten ja langsam bewegen und sich langsam unter den Kontinent wegschieben. Und ein bisschen Material geht da auch verloren, aber das macht nur ungefähr 1 Milliarde Tonnen pro Jahr aus. Das meiste Material bleibt also da liegen und füllt sozusagen die Weltmeere auf. Und zwar viel zu schnell. Nach 12 Millionen Jahren wäre alles aufgefüllt. Also ein Alter von 12 Millionen Jahren ist wieder im Widerspruch zur üblichen evolutionistischen Zeitskala, wonach die Weltmeere 3,8 Milliarden Jahre alt sein sollten. Jetzt gehen wir wieder raus ins Weltall. Im Weltall, da gibt es diese Objekte, die Kometen. Und diese Kometen, die umrunden die Sonne und bei jeder Umrundung verlieren die Material. Und wenn man jetzt wieder zurückrechnet, wieder mit dieser Annahme der Gleichförmigkeit, dann sollten die nach spätestens 4 Millionen Jahren verschwunden sein. Also das ist hier so gezeigt, die laufen auf stark elliptischen Bahnen um die Sonne und jedes Mal, wenn die der Sonne nahe kommen, dann wird es denen zu heiß. Das sind nämlich so schmutzige Eisbälle im Prinzip. Ja, und wenn die der Sonne nahe kommen, dann verdampft dieses Eis und es hat im Übrigen zwei so Schweife, jeder Komet, einen Staub- und einen Gasschweif. Aber eins ist klar, wenn der zu oft da umläuft, dann ist am Schluss nichts mehr übrig. Und das ist jetzt ein Problem. Da die Kometen ja nach dem evolutionistischen Modell zusammen mit der Sonne, dem Planeten und allen anderen Objekten des Sonnensystems entstanden sind, kann das Sonnensystem also auch folglich nicht älter als 4 Millionen Jahre sein. Und das ist wieder im Widerspruch zum evolutionistischen Modell, das ein Alter des Sonnensystems von 5 Milliarden Jahren annimmt. Zurück zur Erde. Auf unserer Erde haben wir ein Gas, das nennt sich Helium. Das entsteht durch radioaktiven Zerfall in der Erdkruste und reichert sich in der Erdatmosphäre an. Wenn man zurückrechnet mit der Annahme der Gleichförmigkeit, dann hätte es gerade mal 2 Millionen Jahre gedauert, bis sich das heute in der Erdatmosphäre vorhandene Helium angesammelt hätte. Länger hätte es nicht gebraucht. Also hier die Situation noch einmal, wir haben den Erdmantel und den Erdkern, dann haben wir die Erdkruste und da haben wir radioaktive Elemente, die also da zerfallen und bei diesem Zerfall entsteht Helium. Helium ist ein leichtes Gas, das entweicht zum Teil ins Weltall, aber es ist schwer genug, um von unserer Erdanziehung aufgehalten zu werden, sodass also der Großteil des Heliums doch auf der Erde bleibt und sich dort ansammelt. Und man kann messen, wie hoch der heutige Gehalt ist und das dauert eben nicht länger als 2 Millionen Jahre, rechnet also der Evolutionist aus und dann müsste der heutige Heliumgehalt erreicht sein. Wenn sich aber das Helium seit Existieren der Erde angereichert hat, wieder mit der Annahme der Gleichförmigkeit, dann kann auch die Erde nicht älter als 2 Millionen Jahre sein, im Widerspruch zum evolutionistischen Alter der Erde von 4,5 Milliarden Jahren. Wir bleiben bei unserer Erde. Schauen uns das Erdmagnetfeld an. Ja, wir haben ja einen Kompass, der funktioniert, weil da ein Magnetfeld da ist. Und das Erdmagnetfeld hat man ausgerechnet, das verliert alle 1400 Jahre die Hälfte seiner Energie. Also natürlich hat man nicht 1400 Jahre lang beobachtet, sondern man beobachtet über einen bestimmten Zeitraum und nimmt dann an, mit der Annahme der Gleichförmigkeit, dass es immer so war. Und dann, wenn man zurückrechnet, dann wäre das Erdmagnetfeld vor 20.000 Jahren so stark gewesen, dass die ganze Erde sogar geschmolzen wäre. Also das ist hier die Situation, man sagt, also das Erdinnere ist geschmolzen und da sind also elektrische Ströme da, kommen durch das geschmolzene Lava da oder Magma zustande und es gibt also dieses Magnetfeld. Und nach Berechnungen dürfte die Erde aber jetzt nicht älter als 20.000 Jahre sein und im Widerspruch zum evolutionistischen Alter der Erde von 4,5 Milliarden Jahren. Also wir sehen schon, riesige Diskrepanz. Nochmal raus ins Weltall. Das haben wir in dem Video am Anfang gesehen. Es gibt Sterne, die explodieren. Ab und zu passiert sowas. Man spricht da von einer Supernova, manchmal auch von einer Nova, aber Supernova ist besonders hell. Und bei ihrer Explosion sind die einige Tage heller als alle rund 100 Milliarden Sterne zusammen in der jeweiligen Muttergalaxie. Also unglaublich hell. Und nach der Explosion bleibt in der Regel eine Hülle von heißem Explosionsgas übrig, der sich rasch ausdehnt, aber dabei natürlich auch rasch abkühlt. Das ist hier zum Beispiel der Krebsnebel, den also die Chinesen 1054 nach Christus beobachtet haben, und in der Mitte, aber das kann man jetzt hier nicht sehen, ist also so ein Überrest. Aber wichtig ist halt hier, dass das Gas, das da sich ausdehnt. In benachbarten Galaxien, wenn man benachbarte Milchstraßen anschaut, da beobachtet man im Durchschnitt so 2 Supernova-Explosionen pro Galaxie und pro Jahrhundert. Das ist so, was man so im Mittel beobachtet. Wenn man jetzt berücksichtigt, dass nach theoretischen Berechnungen dieses heiße Explosionsgas höchstens 120.000 Jahre sichtbar ist, dann wird es so kalt, dass es einfach nicht mehr strahlt. Dann berechnet sich daraus mit der Annahme der Gleichförmigkeit eine Anzahl von höchstens 2400 Supernova-Überresten, die es in unserer eigenen Galaxie geben sollte. Aber tatsächlich findet man nur rund 200 Supernova-Überreste. Und diese 200 Supernova-Überreste entsprechen bei durchschnittlich 2 Supernova-Explosionen pro Jahrhundert, bei der Annahme der Gleichförmigkeit, ich habe es jetzt hingeschrieben, ganz einfache Rechnung, Dreisatz 200 durch 2 durch 100, also durch 200stel, gibt 10.000 Jahre. Das heißt, unsere Galaxie kann nicht älter als 10.000 Jahre sein, im Widerspruch zum evolutionistischen Alter von rund 10 Milliarden Jahren. Jetzt gebe ich noch ein letztes Argument. Das ist das Bevölkerungswachstum. Wenn wir unsere Erde anschauen, jede Menge Menschen, die wir mittlerweile haben auf der Erde. Und die Frage, die man sich stellen kann, ist, ja, wie lange brauchte denn jetzt die Menschheit, um die Erde zu bevölkern? Das evolutionistische Modell geht für einen Zeitraum von rund 4 Millionen Jahren von einer extrem kleinen mittleren Wachstumsrate von nur 0,0004% pro Jahr aus. Mit der Annahme der Gleichförmigkeit. Ich weiß nicht, ob man sich das überhaupt vorstellen kann, was das für eine geringe Wachstumsrate der Menschheit gewesen wäre. Tatsache ist, dass eine so geringe mittlere Wachstumsrate nicht ausreicht, um sich veränderten Umweltbedingungen ausreichend anzupassen. Also wenn jetzt irgendwelche Hungersnöte kommen, Epidemien und so weiter, bei so einer Wachstumsrate wären wir schon x-mal ausgestorben. Die Menschheit hätte unter diesen Bedingungen unmöglich überleben können, auch übrigens keine Tierart. Also hier noch einmal die Wachstumsrate laut dem evolutionistischen Modell, angefangen von ungefähr 4 Millionen Jahren vor der Gegenwart, oder die aktuelleren Modelle behaupten sogar 6 Millionen Jahre, Wachstumsrate von 0,0004% pro Jahr. Und dann in den letzten 2000 Jahren aber, das kann man auch berechnen, da haben wir tatsächlich auch Angaben, wie viele Menschen es schon gab, 0,2 bis 0,9% pro Jahr in den letzten 2000 Jahren. Wenn man aber jetzt für die gesamte Menschheitsgeschichte eine mittlere Wachstumsrate von 0,47% annimmt, und das ist ganz ähnlich wie in den letzten 2000 Jahren und sogar auch vergleichbar mit heutigen Wildvölkern, also so Stämme, die man da noch beobachten kann, die haben ähnliche Wachstumsraten, dann ergibt sich die heutige Weltbevölkerung rechnerisch bereits nach 4100 Jahren. Also wir brauchen keine so langen Zeiträume, und wir haben es mit einer Wachstumsrate, die vernünftig ist, die garantiert, dass die Menschheit nicht ausgestorben wäre. Und dieses Ergebnis ist in guter Übereinstimmung mit der Bibel, wonach seit der Sintflut bis heute ca. 4350 Jahre vergangen sind. Also ich denke, für so eine einfache Rechnung passt das eigentlich ziemlich gut. Ich fasse zusammen, das waren jetzt viele Argumente. Wie gesagt, man könnte viel mehr zeigen, aber ich wollte Ihnen nur zeigen, dass es Indizien gibt, und nicht wenige, die alle auf ein junges Alter unserer Welt hinweisen, und auch der Menschheit, im Widerspruch zum evolutionistischen Modell, das also hier seine Grundannahme verlassen muss, aber in guter Übereinstimmung mit den Angaben der Bibel. Ja, also wie angekündigt, geht es jetzt um die radioaktiven Altersbestimmungen am Beispiel der Radiokarbonmethode. Ich werde dann nachher auch noch ganz generell auf diese radioaktive Altersbestimmung eingehen. Aber die Radiokarbonmethode ist da besonders instruktiv. Die wird nämlich ganz generell von vielen als die, ich habe schon erwähnt, die ultimative Methode zur Altersbestimmung betrachtet. Und man sagt, ja, das sind die Physiker, die haben jetzt da ein Werkzeug und die können das Alter bestimmen. Und ich bin selber Physiker, ich sage Ihnen, die können das Alter nicht einfach so bestimmen. Aber ich erkläre jetzt gleich, warum das so ist. Und es wird als eindeutiger Beweis dafür gesehen, dass die Erde Milliarden Jahre alt sei. Aber die Frage ist natürlich wieder, sind die mit Hilfe dieser Methode ermittelten Alter wirklich eindeutig? Wie funktioniert die radioaktive Altersbestimmung und welche Annahmen werden dabei gemacht? Also wieder Annahmen, ich betone das immer, wenn nichts hängen bleibt, aber ich hoffe, es bleibt mehr hängen als das, merken Sie sich, die Wissenschaftler, die historischen Wissenschaftler müssen Annahmen machen, sonst können sie ihre Wissenschaft gar nicht betreiben. Weil sie eben nicht alles wissen, deswegen müssen sie Annahmen machen. Also ich habe hier ein Beispiel von einem radioaktiven Zerfall eines Lebkuchens. Also nach einer gewissen Zeit, nach 5 Sekunden ist immer nur die Hälfte übrig, also nach 5 Sekunden ein halber Lebkuchen, nach 10 Sekunden ist nur noch ein Viertel Lebkuchen übrig, nach 15 Sekunden ein Achtel, jetzt hören wir da mal auf. Aber nur damit Sie einen Eindruck kriegen, also jeweils nach derselben Zeit, man spricht von der Halbwertszeit, die beträgt hier 5 Sekunden, ist nur noch die Hälfte übrig. Man kann jetzt die vergangene Zeit berechnen aus der Anfangsmenge, die ist jetzt ein Lebkuchen, der Restmenge, die wäre jetzt hier ein Achtel, Lebkuchen und der Halbwertszeit 5 Sekunden. Wie geht es? Ganz einfach. Anfangsmenge ist gleich 1, Restmenge ist gleich ein Achtel. Ein Achtel entspricht 3 Halbierungen der Anfangsmenge. Okay. Also ist bei einer Halbwertszeit von 5 Sekunden ist also die vergangene Zeit ganz einfach 3 Halbierungen, also 3 mal 5 Sekunden, 15 Sekunden. Das ist schon die ganze Kunst sozusagen, wie man hier das Alter ausrechnen kann. Also um die vergangene Zeit berechnen zu können, muss man die Anfangsmenge, die Restmenge und die Halbwertszeit kennen. Außerdem muss man annehmen, dass es keine Störungen von außen gab, die die Restmenge hätten ändern können, also ein geschlossenes System. Und gemessen wird nur die Restmenge, alles andere muss angenommen werden. Also noch einmal, hier, man nimmt an eine bestimmte Anfangsmenge. Man weiß es ja nicht, man hat keine Zeitmaschine, man kann nicht schauen, wie es war. Man nimmt an, dass die heute gemessene Halbwertszeit immer schon so war. Man nimmt an, das ganze System ist geschlossen und keine Störungen waren. Und man misst nur eine Größe, nämlich das, was man heute messen kann, ist die Restmenge. Und alles andere wird berechnet. Und Sie sehen schon, eine Messung, aber 3 Annahmen. Bei der Anfangsmenge nimmt man in der Regel an, dass sie aus einer Messung in der Gegenwart in die Vergangenheit zurückrechenbar ist. Bei der Halbwertszeit nimmt man an, dass sie in der Vergangenheit dieselbe wie heute war. Und auch nimmt man an, dass das System stets geschlossen war. Das heißt, alle 3 Annahmen setzen Gleichförmigkeit voraus. Also hier kommt wieder unsere evolutionistische Grundannahme. Die ist schon wieder da. Wenn aber die Annahme der Gleichförmigkeit falsch ist, dann ist auch das berechnete Alter falsch. Und das wird normalerweise nicht in der Öffentlichkeit und selten an Schulen und Universitäten diskutiert. Und so wird der Eindruck erweckt, die berechneten Alter seien wohl bestimmt. Ich habe mal nachgeschaut, wir haben das tatsächlich im ersten Semester in Physik, haben wir das mal gemacht, diese Rechnung. Und tatsächlich stand auch da, man nehme an. Aber dann, im fortgesetzten Studium, hat kein Mensch mehr über die Annahme gesprochen. Und alle haben so getan, ja, als ob die Annahme stimmt. Keiner hat die Annahme mehr hinterfragt. Im höheren Semester auch nicht mehr. Alle. Und das ist das Erstaunliche daran. Alle haben gemeint, wir machen hier schon das Richtige. Aber das ist genau das Problem. Die Annahme der Gleichförmigkeit möchte ich jetzt am Beispiel der Radiocarbon- oder der C14-Methode veranschaulichen. Wir haben folgende Situation. Wir haben also hier das Weltall hier und unten die Erde. Und aus dem Weltall, insbesondere von der Sonne, kommt Strahlung, man nennt es kosmische Strahlung, und die stößt es zusammen, kollidiert mit Stickstoff in der Luft. Das ist N14. Als Folge bildet sich radioaktiver Kohlenstoff C14. Ich habe das hier nochmal veranschaulicht. Wir haben also hier einen Stickstoffkern, und der besteht also aus 7 Neutronen, also Neutron ist ein elektrisch neutrales Kernteilchen und ein Proton ist ein elektrisch positiv geladenes Kernteilchen. Okay, und da kommt jetzt also hier ein Neutron, das wird eingefangen, das kommt also aus der kosmischen Strahlung oder aus einer Kettenreaktion von dieser kosmischen Strahlung. Und was dann passiert in der Regel ist, dass ein Proton wieder ausgestoßen wird. Und was passiert? Also ich habe ein Neutron mehr, also komme ich von 7 Neutronen zu 8 Neutronen, aber ein Proton weniger, also komme ich von 7 Protonen zu 6 Protonen. Die Anzahl der Protonen bestimmt mir das chemische Element. Das heißt, ich komme hier vom chemischen Element Stickstoff plötzlich zum Kohlenstoff. Und der hat jetzt 8 Neutronen, aber 6 Protonen. Normalerweise ist die Anzahl der Neutronen und Protonen gleich. Hier sind es 2 Neutronen mehr. Das heißt, das ganze Ding ist instabil. Das will die 2 Neutronen wieder loswerden, deswegen ist dann das radioaktiv. Was passiert jetzt? Dieser radioaktive Kohlenstoff, der da in der Luft entsteht, der verbindet sich mit Sauerstoff zu Kohlendioxid in der Luft. Radioaktives Kohlendioxid. Und die Pflanzen bauen das halt ein. Die stört das nicht weiter, die bauen also das radioaktive Material mit ein. Das ist hier nochmal veranschaulicht. Also radioaktiver und nicht radioaktiver Kohlenstoff wird über die Photosynthese der Pflanzen einfach mit eingebaut. Ja? Aber nicht nur die Pflanzen. Also wir haben auch die Situation, dass also unsere Kuh hier, die frisst ja das Gras, also macht die das Gleiche, die baut also jetzt hier in ihren Körper radioaktiven und nicht radioaktiven Kohlenstoff mit ein. Irgendwann stirbt die dann und dann kann sie natürlich nichts mehr aufnehmen und dann zerfällt es nur noch. Nochmal hier veranschaulicht, wir haben also die Situation radioaktiver Zerfall. Ein Elektron wird ausgestoßen, das heißt ein Neutron wird in ein negativ geladenes Elektron und ein positiv geladenes Proton umgewandelt. Das Elektron fliegt raus, das Proton bleibt im Kern und es entsteht wieder N14, also Stickstoff. Also es entsteht dann wieder nicht radioaktiver Stickstoff. Hier ist das, was man sehen kann, wenn man so einen Knochen hat, ja, also ganz oben, hat man ein bestimmtes Verhältnis von C14 zu C12, also von radioaktivem Kohlenstoff zu nicht radioaktivem Kohlenstoff zum Zeitpunkt des Todes, ganz oben. Und wenn wir jetzt länger warten, dann verändert sich dieses C14 zu C12 Verhältnis, es nimmt ab, weil halt immer weniger radioaktives Material da ist. Es zerfällt, bis am Schluss nichts mehr da ist. Und also das wird immer geringer, dieses Verhältnis. Um jetzt das Alter zu berechnen, benötigt man das C14 zu C12 Verhältnis zum Zeitpunkt des Todes. Das entspricht unserer Anfangsmenge beim Lebkuchen. Dann brauchen wir das C14 zu C12 Verhältnis heute. Das entspricht der Restmenge. Das ist das, was beim Lebkuchen übrig war. Und die Halbwertszeit. Die brauchen wir auch noch. Und wir müssen noch ein geschlossenes System annehmen. Das evolutionistische Modell geht jetzt davon aus, die sagen, na ja, gut, dieses C14 zu C12 Verhältnis in der Luft und in dem Lebewesen, das soll gleich groß gewesen sein, solange es noch lebte. Das kann man beobachten, das stimmt in etwa. Aber jetzt wird außerdem davon ausgegangen, dass sich dieses C14 zu C12 Verhältnis in der Luft im Verlauf der Erdgeschichte nicht verändert hat. Das soll immer gleich geblieben sein. Und das bedeutet, dass man, wenn das so wäre, dass man dann aus der Messung des heutigen C14 zu C12 Verhältnisses in der Luft das C14 zu C12 Verhältnis im Lebewesen zum Zeitpunkt des Todes erhält. Wenn das stimmt. Ich zeige das nachher gleich nochmal an der Grafik, damit man das besser verstehen kann. Das biblische Modell geht aber davon aus, dass vor der Sintflutkatastrophe eine viel üppigere Vegetation als heute vorhanden war. Das können wir also aus den Fossilien ablesen. Und dass es viel mehr CO2 in der Atmosphäre gab. Das werden wir dann übrigens auch bei dem Vortrag über den Klimakollaps hören. Also der CO2-Gehalt in unserer Atmosphäre war schon um Faktoren höher als heute. Und es gab keine Klimakatastrophe. Das können wir auch aus den Daten ablesen. Aber anderes Thema noch. Aber jedenfalls, es war folglich viel mehr CO2 in der Atmosphäre. Und daher war das C14 zu C12 Verhältnis in der Luft vor der Sintflut wesentlich kleiner als heute. Also noch einmal hier veranschaulicht, das C14 zu C12 Anfangsverhältnis in der Luft, das ist, was wir also heute messen. Und das evolutionistische Modell nimmt natürlich wieder mit der Annahme der Gleichförmigkeit an, das sei immer gleich gewesen. Im biblischen Modell sieht die Sache anders aus, da geht man davon aus, dass vor der Sintflut dieses C14 zu C12 Verhältnis viel kleiner war Und das bedeutet, ohne dass ich es jetzt im Detail erläutere, aber rein rechnerisch, führt es dazu, dass ein hohes Alter vorgetäuscht wird. Es erscheint als ein hohes Alter, obwohl in Wahrheit aber einfach nur das C14 zu D12-Verhältnis sich verändert hat. Der Evolutionist weiß ja nicht, worauf das zurückzuführen ist, und er nimmt einfach an, dass es gleich geblieben ist und rechnet ein hohes Alter aus. Ein weiterer Punkt ist, das evolutionistische Modell geht davon aus, dass sich die Halbwertszeit im Verlauf der Erdgeschichte nicht verändert hat. Also dass immer gleich schnell der radioaktive Zerfall war. Das kann man heute beobachten im Labor, über die letzten 150, 200 Jahre sowas. Stimmt das auch? Aber das biblische Modell geht davon aus, dass während der Sintflutkatastrophe da die Halbwertszeit doch wesentlich kürzer war als heute. Das heißt, dass der radioaktive Zerfall stark beschleunigt war. Er lief viel schneller ab. Wir werden das nachher noch sehen, woraus man das ableitet. Also wir haben hier nochmal diese C14-Halbwertszeit, heute gemessen, ein bestimmter Wert, das evolutionistische Modell nimmt wieder Gleichförmigkeit an. Und im biblischen Modell haben wir die Situation, dass während der Sintflut im Wesentlichen eine Änderung eintrat, wo die Halbwertszeit für einen bestimmten Zeitraum wesentlich kürzer war als heute. Und da auch auf die Art und Weise auch nochmal sozusagen die Uhren quasi schnell vorgedreht wurden und das ein hohes Alter vortäuscht, obwohl in Wahrheit einfach nur der Zerfall schneller ablief. Schauen wir uns das nochmal an. Das C14 heute zum Zeitpunkt 0 sozusagen, die Halbwertszeit beträgt 5730 Jahre. Also nach einer Halbwertszeit ist nur noch die Hälfte von dem C14 da. Wenn wir dann zwei Halbwertszeiten schauen, dann ist nur noch ein Viertel da und so geht es immer weiter. Also muss ich schon 11.460 Jahre warten. Und wenn man sich das so anschaut, was passiert, wir sehen relativ schnell sinkt also dieser C14-Gehalt. Nach 10 bis 15 Halbwertszeiten ist nur noch so wenig übrig, dass selbst die besten Labore der Welt das nicht mehr nachweisen können. Da ist einfach Ende der Fahnenstange. Ja. Also das entspricht maximal 100.000 Jahre, wo man rein theoretisch mit den Instrumenten zurückrechnen könnte. Nur theoretisch. Das heißt aber, es dürfte eigentlich dann, wenn es nach sagen wir, rund 100.000 Jahren nichts mehr da sein sollte, dann dürfte doch in so einem Holzstück, das man hier gefunden hat, das in Sandstein ist, der 230 Millionen Jahre alt sein soll, dann dürfte das Holzstück doch schon längst kein C14 mehr haben. Aber genau das ist der Fall. Man hat da in dem Fall hier C14 drin gefunden, radioaktiven Kohlenstoff. Würde man sagen, ist ja vielleicht ein Einzelfund oder so. Aber schauen wir uns mal weltweit an, die Kohle. Und das gilt wirklich weltweit. Weltweit enthält die Kohle noch C14, obwohl diese umgebenden geologischen Schichten, in denen die Kohle drin ist, laut evolutionistischen Modellen so circa 300 Millionen Jahre alt sein sollen. Das passt ja überhaupt nicht. Ja. Wenn es nach 100.000 Jahren schon nicht mehr nachweisbar sein sollte, dann sollte nach 300 Millionen Jahren wirklich nichts mehr nachweisbar sein, aber es ist nachweisbar. Oder Diamant. Diamant enthält noch C14, obwohl er nach dem evolutionistischen Modell angeblich bis zu 3 Milliarden Jahre alt ist. Bei Diamant hat man das zusätzliche Problem, das ist extrem hart. Das Material, es wird oft behauptet, ja, das sei verunreinigt worden, aber sie kriegen da keine Verunreinigung rein. Da kriegen sie gar nichts rein in den Diamanten. Ja. Das heißt, das muss schon von vornherein da drin gewesen sein, C14, und es ist da. Und das Problem wird aber sehr schön unter den Teppich gekehrt. Das wird nicht einmal diskutiert. Das muss man sich eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen, obwohl das weltweit in den Diamanten so ist. Also zusammengefasst, die radioaktive Altersbestimmung muss viele Annahmen machen, um überhaupt ein Alter berechnen zu können. Und die Annahmen bestimmen das Ergebnis wieder. Wie es halt immer so ist hier in dem Fall. Und dass die Annahmen des evolutionistischen Modells nicht richtig sein können, das zeigen eben diese massiven Widersprüche, die sich mit Hinblick auf dieses Holzstück, aber insbesondere Kohle und Diamant ergeben, die noch radioaktiven Kohlenstoff enthalten, obwohl dieser längst nach Millionen und Milliarden von Jahren hätte zerfallen müssen. Jetzt komme ich zu diesem Thema radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit. Das ist jetzt nämlich sehr interessant. In den letzten Jahrzehnten, da häufen sich nämlich immer mehr die Indizien dafür, dass die radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit oder diese Halbwertszeit keine Naturkonstante ist. Bisher sind die Physiker davon ausgegangen, das sind Naturgesetze, Naturkonstanten, und deswegen hat man sich so fest darauf verlassen. Aber es zeigt sich, dass die radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit von der chemischen Umgebung oder der Temperatur abhängen kann. Nur ein paar Beispiele. Zum Beispiel hat der Physiker Francesco Raiola von der Ruhr-Universität in Bochum gezeigt, dass die Zerfallsgeschwindigkeit von Polonium-210 einfach mal um 6% zunimmt, wenn man es in Kupfer einbettet. Oder der Physiker Otto Reifenschweiler hat gezeigt, dass die radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit von Tritium, das ist eine radioaktive Form des Elements Wasserstoff, um 40% abnimmt, wenn man es in kleine Titaniumpartikel einbettet und leicht erhitzt, so auf 150 Grad ungefähr. Andere Beispiele für eine variable Zerfallsgeschwindigkeit sind Beryllium oder Rhenium, da hat man sogar in einem heißen Plasmagas eine Zunahme um viele Größenordnungen beobachtet. Das sind jetzt nur Beispiele. Ja? Also wenn wir es mit Gott zu tun haben, Gott muss sich natürlich jetzt nicht sozusagen an diese Naturgesetze halten, aber wir sehen schon, selbst die gegenwärtig aktiven Naturgesetze, so wie sie jetzt eingesetzt sind und funktionieren, selbst die widersprechen schon der Annahme, dass diese Zerfallsgeschwindigkeiten konstant sind. Aber jetzt schauen wir uns ganz konkret einmal Indizien an, die das noch ein bisschen viel genauer beleuchten. Und zunächst einmal die sogenannten Radiohalos. Hört sich kompliziert an, aber es ist nicht so kompliziert. Wir haben hier zunächst einmal Granit, so Granitfelsen. Und die Hausfrau kennt den vielleicht auch, wenn die nämlich einen Küchentisch hat, der aus Granit ist, dann sieht das in der Regel so aus wie hier. Das ist so gesprenkelt. Aber was die Hausfrau vielleicht nicht weiß, der Granit ist radioaktiv. Jeder Granit zerfällt, aber keine Angst, das ist jetzt nicht gefährlich. Typischerweise hat man folgende Situation, wir haben jetzt hier ein Stück Granit und da drin ist sogenanntes Biotit, das ist ein Schichtsilikat und in dem findet man wieder kleine Zirkonkristalle. Und in diesen Zirkonkristallen ist Uran-238 enthalten. Das macht es eben radioaktiv. Diese Uranatome in dem Zirkonkristall, die zerfallen jetzt über verschiedene Zwischenstufen. Und bei jeder Stufe werden Teilchen mit unterschiedlicher Energie oder Geschwindigkeit ausgesandt. Und je mehr Energie ein Teilchen hat, das heißt, desto weiter fliegen die, bis die halt schließlich dann abgebremst werden. Und diese Beschädigungen, die dann in dem Material hinterlassen, die erzeugen dann Ringe und da spricht man also dann von Halos. Hier ist es so ein typisches Bild, was man sieht. Man sieht also so eine ringförmige Struktur. In der Mitte ist dieses radioaktive Zentrum. Und hier ist es eine Animation, die das ein bisschen erläutert. Wir haben hier also das Radiozentrum in der Mitte. Und da geht also diese radioaktiven Zerfallsprodukte in alle Richtungen. Das ist wie so ein stacheliger Igel jetzt da im Prinzip. Und je nachdem, also es sind zwei Gruppen hier von, in dem Beispiel von Teilchen. Die einen sind schneller, die anderen langsamer. Die langsameren bleiben schon weiter innen stecken und die schnelleren gehen bis weiter außen. Und so entstehen dann im Schnitt, wenn man den machen würde, das ist ja hier auch nur zweidimensional, entstehen dann diese Halos im Prinzip. Hier nochmal veranschaulicht, wir haben hier so Uran-238, das zerfällt dann und erzeugt dann beim Zerfall in Radon, das ist nur ein Beispiel jetzt hier, einen Ring. Das zerfällt dann weiter, erzeugt wieder einen Ring, wenn es nach Polonium zerfällt, erzeugt noch einen Ring, wenn es dann schließlich in Blei zerfällt. Aber da sind noch mehr Stufen dazwischen. Und so entstehen verschiedene Ringe. Also entsteht sozusagen so ein Fingerabdruck. Und das Ganze am Anfang geht langsam. Also die Halbwertszeit ist 4,5 Milliarden Jahre. Am Schluss geht es ganz schnell. Jetzt ist aber die folgende Situation. Dieses radioaktive Polonium, das entsteht nur als Zwischenprodukt in dieser ganzen Zerfallskette. Das findet man in der Natur nicht alleine. Das heißt, man sollte immer nur diese Kombination von Ringen finden, aber man sollte nie einen alleinstehenden Polonium-Radiohalo finden. Also man sollte immer nur sowas finden hier, wie auf der linken Seite gezeigt, weil das halt diese Zerfallskette ist. Und sowas hier wie rechts, dass nur dieser Polonium-Radiohalo da ist, das dürfte man nicht finden. Aber genau das findet man. Tatsache ist, dass es sogar diese alleinstehenden Radiohalos in der Natur in großer Anzahl gibt. Und ein noch weiteres Rätsel ist, dass diese Radiohalos keine radioaktive Quelle in der Mitte haben. Da ist gar nichts zu finden. Wie ist das möglich? Wenn das Polonium, das den Radiohalo erzeugte, nicht an Ort und Stelle entstand, ja, dann muss es wohl woanders hergekommen sein. Aber woher? Und eine genauere Untersuchung, die zeigt jetzt, dass die Uran- und Polonium-Radiohalos immer nebeneinander vorkommen. Also wir haben die Situation, hier haben wir das Uran-Radiohalo und dann haben wir hier daneben ein Polonium-Radiohalo. Das ist ganz häufig so. Hier in dem Fall haben wir eine Uranquelle, hier haben wir keine Uranquelle. Es ergibt sich eine Lösung für das Problem wie folgt. Wenn das beim Zerfall von Uran entstehende Polonium zum Beispiel durch Wasser transportiert wurde, ja, also wir haben hier Wasser, transportiert jetzt das Polonium, das da zerfällt, hier an diese Stelle. Und Sie sehen, da ist da so ein, da geht so ein Riss da irgendwie durch. Und das ist ganz wichtig, weil es ist auch in der Regel in diesen Kristallen auch Schwefel vorhanden. Der Schwefel setzt sich gerne in diesen Rissen fest. Und dann gibt es eine chemische Reaktion, die dann das Polonium da festhält. Das heißt, das Polonium wird da gesammelt. Das Zerfallsprodukt wird da aufgesammelt. Aber das geht nur, solange natürlich da Wasser fließt. Irgendwann hört dann das auf, das Wasser zu fließen, dann ist da nur noch Polonium da drin. Aber das Polonium, das zerfällt relativ schnell. Deswegen ist dann am Schluss, wenn wir dann zwar nach 138 Tagen, also wenn wir jetzt Jahrtausende später draufschauen, finden wir da keine Quelle mehr. Und das erklärt uns jetzt die ganze Situation. Ich möchte es nochmal bildlich veranschaulichen in einer weiteren Animation. Wir haben also hier wieder unseren Biotit in dem Granit drin und da ist es unser stacheliger Igel mit dem Zentrum in der Mitte, wo das Radiozentrum ist. Jetzt kommt das Wasser, nimmt also das Polonium mit und es setzt sich jetzt an einer bestimmten Stelle fest und da sammelt sich's und da zerfällt es dann und bildet dort diesen Ring. Das heißt, das Polonium wird da wegtransportiert. Und jetzt ist es so, der Transport von Polonium durch das Wasser, der hätte, wenn man jetzt diese ganz geringe Zerfallsgeschwindigkeit von Uran annimmt, unrealistisch lange aufrechterhalten werden müssen. Das ist eine Rechnung, die möchte ich jetzt nicht machen mit Ihnen, aber ich gebe Ihnen das Ergebnis. Damit sich so ein sichtbarer Radiohalo bildet, da müssen mindestens 500 Millionen Alpha-Teilchen emittiert werden. Also das heißt, ich brauche ungefähr 62,5 Millionen Uranzerfälle. Jedes Radiozentrum hat aber im Mittel 5 Milliarden Uranatome und daraus errechnet sich dann mit der Annahme der Gleichförmigkeit eine Zeitdauer von rund 80 Millionen Jahre. Also jetzt mal übersetzt, das Wasser hätte 80 Millionen Jahre das Polonium transportieren müssen, damit ich die beobachteten Poloniummengen und die Ringe überhaupt sehen könnte. 80 Millionen Jahre lang ständig ein Wasserfluss. Aber noch mehr, der Granit hätte die ganze Zeit während diesen 80 Millionen Jahren lang wohl temperiert sein müssen. Die Temperatur hätte wie so ein Thermostat zwischen 75 und 150 Grad betragen müssen. Bei höheren Temperaturen bilden sich gar keine Radiohalos mehr, weil durch den radioaktiven Zerfall die Teilchen, die da emittiert werden, die hinterlassen dann gar keine Spuren mehr. Die verwischen dann, wenn das zu heiß ist, hat man festgestellt. Dann entsteht gar keine Ringstruktur. Bei niedrigeren Temperaturen, da wäre das Wasser aber aufgrund der zu geringen Temperaturunterschiede zu langsam oder gar nicht mehr geflossen und hätte Polonium nicht mehr transportieren können. Also hier hat also der Vertreter des evolutionistischen Modells ein gigantisches Problem. Wie kann man das garantieren, dass 80 Millionen Jahre lang die Temperatur so konstant eingestellt war und das Wasser immer schön in der gleichen Richtung geflossen ist? Das Problem löst sich, wenn man einfach Folgendes macht. Wir geben einfach mal diese evolutionistische Annahme der unveränderlichen radioaktiven Zerfallsgeschwindigkeit auf. Und stattdessen gehen wir einfach davon aus, dass der Zerfall kurzzeitig stark beschleunigt war. Dann wäre das Polonium nicht 80 Millionen Jahre lang von einer wohltemperierten Wasserströmung transportiert worden, sondern nur Wochen, Monate oder Jahre. Und wann wäre das gewesen? Das wäre während der Sintflut gewesen. Eventuell vielleicht auch noch in den ersten Schöpfungstagen teilweise. Aber durch den während der Sintflut stattfindenden starken Vulkanismus heißt, das Wasser wurde erwärmt und es entstand im Übrigen dabei auch Granit, da möchte ich aber jetzt nicht drauf eingehen. Und in diesem Granit bildeten sich dann in kurzer Zeit die Uran- und Polonium-Radiohalos. Das ist jetzt hier so ein bisschen so eine qualitative Erklärung. Jetzt machen wir es quantitativ. Jetzt machen wir es noch genauer. Jetzt rechnen wir es aus, die ganze Sache. Und zwar, man spricht hier von der Heliumdiffusion. Das gleiche Bild wie vorher, nichts Neues. Sie kennen das jetzt schon, Granit, und da ist das die Zirkonkristalle drin und das ist, da ist Uran, das zerfällt. Und es ist einfach so, dass bei dem radioaktiven Zerfall, den die Vertreter des evolutionistischen Modells untersuchen, immer Helium entsteht, dieses leichte Gas. Das sehen wir hier, hier haben wir Uran-238-Kern und da fliegen hier so die Teilchen raus. Hier zum Beispiel fliegt also ein Heliumkern, also zwei Protonen und zwei Neutronen machen den Kern aus, fliegt da raus. Und das ist dieser Zerfall, der da stattfindet. Und tatsächlich so in der Zerfallskette von Uran bis Blei, bei Blei tut sie nichts mehr, aber in der Zerfallskette insgesamt, werden bei jedem Zerfall 8 Heliumatome frei. Also 8 Heliumatome pro Uranatom. Also eine ganze Menge Helium, was da entsteht. Jetzt muss man sich vorstellen, da ist dieses Helium und das ist in diesem Kristall da drin. Aber das Helium bleibt da nicht drin. Das Helium ist unglaublich, man sagt diffusiv, es ist beweglich, das entweicht. Der Zirkonkristall, der ist eigentlich wie ein undichter Behälter mit einem Leck, aus dem dem Helium entweicht. Man spricht von der Diffusion des Heliums, das ist hier nochmal gezeigt. Da entsteht ganz viel Helium, aber das bleibt da nicht drin. Der Physiker weiß das, das ist ein Riesenproblem mit dem Helium, auch für Laborexperimente, das entweicht einfach. Es geht auch durch Dichtungen immer durch, also es ist ganz schwierig, Dichtungen zu konstruieren, wo Helium drin bleibt. Also es ist eigentlich ein Riesenproblem, weil Helium so beweglich ist. Das geht durch alles durch. Die Frage ist also aber jetzt, wie schnell das Helium entweicht. Und diese Zirkonkristalle, die sind ja sehr klein, die sind nur 50 bis 75 Millionstel eines Meters, also winzig. Und die Heliumatome sind aber sehr klein und beweglich, also müsste man sich vorstellen, wenn es so etwas Winziges ist und die entweichen, und die sind sehr beweglich, dann müsste das auch eigentlich schnell entwichen sein. Die brauchen da nicht lang, um aus diesem kleinen Kristall herauszukommen. Und noch schneller sollte das Helium entweichen, wenn die Zirkonkristalle irgendwo tiefer im Erdinneren sind, weil das haben wir höhere Temperaturen und bei höheren Temperaturen bewegen sich die Atome schneller. Das geht Ihnen vielleicht auch so, wenn es Ihnen zu heiß wird, dann fangen Sie an, sich schnell zu bewegen, um wieder abzukühlen. Also Bewegung kommt eben durch die Hitze rein. Das ist ja nochmal veranschaulicht. Ein anderes Beispiel von einem Ballon zum Beispiel, den Sie mit Helium füllen, den können Sie zuschauen, mehr oder weniger, wie der wieder Helium verliert. Also der hält nicht lang, das Helium. Und noch schneller entweicht das Helium, wenn Sie jetzt, wenn Sie den jetzt zum Platzen bringen, ist natürlich schlecht, aber wenn Sie jetzt den so erwärmen, dass er nicht platzt, dann werden Sie feststellen, das geht noch viel schneller. Also das Helium reagiert ganz empfindlich auf die Temperatur. So, und das hat man im Prinzip jetzt auch gemacht, indem man reingeschaut hat ins Erdinnere. Da hat man also reingebohrt. Hier in Los Alamos, Neumexiko in USA, hat man in Granit gebohrt. Und zwar 4 Kilometer tief hat man da runtergebohrt, durch den Granit. Da kann man sich vorstellen, wie lange man da braucht, bis man da durch ist. Aber das hat man gemacht. Und die Evolutionisten behaupten jetzt, der Granit, der ist 1,5 Milliarden Jahre alt. Und die Zirkonkristalle, die da drin sind, sollen natürlich auch so alt sein. Und was man jetzt gemacht hat, man hat da reingebohrt und hat also aus jeder dieser Tiefen hat man den Zirkonkristalle rausgeholt. Ja? Da sind also diese Zirkonkristalle drin und da hat man jetzt aus verschiedenen Tiefen, wo es immer heißer wird, je tiefer es ist, also bei 4 Kilometer Tiefe haben wir schon 277 Grad Celsius da unten, hat man gemessen, wie viel Helium drin ist. Und das überraschende Ergebnis ist jetzt, dass selbst in den großen Tiefen, wo es sehr heiß ist, immer noch Helium in den Kristallen zu finden ist. Wenn aber die Zirkonkristalle wirklich 1,5 Milliarden Jahre alt wären, dann sollte in dieser langen Zeit längst alles Helium entwichen sein. Schauen wir uns das nochmal genau an und dann nachher zeige ich Ihnen eine Grafik, die das einfach alles dann vollkommen noch klärt. Das evolutionistische Modell geht ja davon aus, dass das Helium im Innern des Kristalls über einen Zeitraum von 1,5 Milliarden Jahren langsam, aber beständig durch radioaktiven Zerfall erzeugt wurde und auch langsam und beständig wieder aus dem Kristall entwich. Das ist die Annahme der Gleichförmigkeit. Das biblische Modell geht aber davon aus, dass das Helium vor rund 4350 Jahren in einer Phase von stark beschleunigtem radioaktiven Zerfall erzeugt wurde und dass es dann relativ schnell entwich. Und zwar wegen der viel kürzeren Zeitspanne, 4350 Jahre im Vergleich zu 1,5 Milliarden Jahren, natürlich viel schneller als im evolutionistischen Modell, aber es durfte auch nicht zu schnell sein natürlich, sonst wird man heute nichts mehr drin finden. Was wir jetzt hier sehen, ist Folgendes. Wir haben unten die Temperatur und nach oben die Diffusivität. Das bedeutet im Prinzip die Beweglichkeit. Wie beweglich ist das Helium? Und was wir hier haben, ist die erste Kurve. Das sind diese Bohrlochmessungen und die hat man jetzt im evolutionistischen Modell gedeutet. Man sagt also, okay, wir nehmen an, das Ganze hat 1,5 Milliarden Jahre gedauert, weil unsere Annahme, also oder radioaktiven Altersbestimmungen, die sagen uns das, wir berechnen das also ein Alter unter unseren Annahmen, dann würde das heißen, dass also in dieser Zeit, in diesen 1,5 Milliarden Jahren, wir sehen das, die Diffusivität ist da unten, also die wäre sehr langsam. Also die können also quasi das Ganze erklären, indem sie einfach sagen, in einer langen Zeit sehr langsam entwichen. Ich kann aber dieselben Messdaten im biblischen Modell deuten, mit einer wesentlichen höheren Diffusivität, also viel höheren Beweglichkeit. Und zwar ist diese Beweglichkeit ein Faktor 100.000 Mal größer. So, und jetzt ist die Frage, wer hat recht? Wer hat jetzt recht? Ist das Helium so beweglich oder nicht? Wie findet man das raus? Man geht ins Labor. Man geht ins Labor und misst tatsächlich, wie beweglich das ist. Und jetzt zeige ich Ihnen die Labormessungen. Da sehen Sie das, die blauen Messpunkte sind tatsächlich im Labor nachgemessen. Und Sie sehen, das passt wunderbar zum biblischen Modell, aber es passt überhaupt nicht zum evolutionistischen Modell. Sie können sich im Übrigen vorstellen, dass diese Ergebnisse enorm angegriffen werden von den Vertretern der Evolutionstheorie. Ich habe sehr viel dazu gelesen, aber bisher ist die Widerlegung nicht gelungen, sondern das bleibt stehen und deswegen ist auch sehr still geworden um diese Ergebnisse. Also die bleiben aber so stehen. Es ist Tatsache, dass einfach hier tatsächlich das Helium ganz schnell entweicht und nicht langsam. Das heißt, das evolutionistische Modell hat nicht recht. Die Labormessungen bestätigen das biblische Modell und den beschleunigten radioaktiven Zerfall während der Sintflut vor rund 4.350 Jahren. Also wir brauchen keine Jahrmillionen, wir brauchen bloß ein paar Jahrtausende und einfach die höhere Diffusivität, die wir auch im Labor messen. Warum hätte aber jetzt Gott das machen sollen, oder? Warum hätte Gott den radioaktiven Zerfall während der Sintflut beschleunigen sollen? Ich denke, ein Grund könnte sein, dass Gott einfach den beschleunigten radioaktiven Zerfall benutzte, um die Sintflut auszulösen. Irgendwie musste die ja in Gang kommen. Und wir wissen, dass während der Sintflut die tektonischen Platten also in Bewegung waren. Und die bestehen ja aus Gestein. Und wenn jetzt da der radioaktive Zerfall stark beschleunigt ist, dann werden die warm. Und diese Wärme, die führt dann dazu, dass sozusagen hier diese subozeanischen Platten eben leichter in Bewegung geraten wären. Aber da kann ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Aber das hätte leichter die Sintflut ausgelöst. Interessant, dass jetzt einige Wissenschaftler hier schon mittlerweile zu dem Schluss gekommen sind, dass man eben dieser radioaktiven Altersbestimmung nicht mehr so ganz trauen kann. Hier ist zum Beispiel der Professor René Gallon, ein Mathematiker. Er hat gesagt, Katastrophen stellen auch das Funktionieren diverser radioaktiver Uhren in Frage, die heutzutage verwendet werden, um geologische und prähistorische Zeiträume zu messen. Oder Frederik Junemann, ein Chemiker, momentan geht man davon aus, dass das Alter unseres Globus 4,5 Milliarden Jahre beträgt, basierend auf den radioaktiven Zerfallsraten von Uran und Thorium. In letzter Zeit ist man aber zu der erschreckenden Erkenntnis gekommen, dass die radioaktiven Zerfallsraten nicht so konstant sind wie früher gedacht. Und das könnte bedeuten, dass die atomaren Uhren während einer globalen Katastrophe zurückgedreht wurden. Also er will eigentlich sagen, dass durch die Katastrophen, er geht jetzt hier noch von mehreren aus, weil er nicht an die Bibel glaubt, aber er sagt, naja gut, aber selbst dann, wenn wir viele Katastrophen annehmen, durch diese Katastrophen ist eine Zeitbestimmung vor der Katastrophe unmöglich gemacht. Und ja, man kann eigentlich folglich erst seit der Katastrophe immer rechnen. Und ja, damit haben wir eigentlich genau die Situation, wie auch im Fall der Bibel. Im biblischen Fall ist dieser Nullpunkt eben die Sintflutkatastrophe. Das führt mich jetzt zum letzten Punkt, Ihre persönliche Schlussfolgerung des Ganzen einmal abzurunden. Wir haben gesehen, dass das evolutionistische Modell eigentlich einer genaueren Prüfung nicht standhält. Weder ist es so, dass die beanspruchten Alter im Bereich von Jahrmillionen und Jahrmilliarden bewiesen werden können, so wie es immer dargestellt wird, noch können die vielen Indizien für ein junges Weltalter erklärt werden, ohne dass man sozusagen die eigene Grundannahme immer wieder verlässt. Die radioaktiven Altersbestimmungen gehen von konstant tickenden radiometrischen Uhren aus, aber sie ignorieren damit die Ergebnisse der aktuellen Forschung. Das heißt, die gezeigten Indizien unterstützen das biblische Weltbild mit einem Alter unserer Welt vor rund 6000 Jahren. Also die unterstützen es und greifen es nicht an. Und trotzdem ist es aber so, dass in den Schulen, Universitäten und Medien behauptet wird, dass die Bibel längst widerlegt sei und das evolutionistische Weltbild bewiesen sei. Und ich denke, man kann das nur verstehen, wenn man erkennt, dass hier zwei konträre Weltanschauungen dahinter stehen. Weil es ist ganz einfach so, wenn die Bibel recht hat, dann kann der Mensch ja nicht eigenmächtig über sein Leben entscheiden. Dann gibt es einen Gott, der ihn erschaffen hat und dem er gegenüber Rechenschaft abzulegen hat. Und das lehnen viele ab. Ich habe Arbeitskollegen, mit denen kann ich über Gott und die Welt reden. Und wir können philosophieren und alles Mögliche, ob Gott existiert oder nicht und so weiter. Aber sobald es um die Frage geht, dass hier jemand da sein soll, der über mein Leben bestimmt oder dem ich Rechenschaft abzulegen habe, der Gericht hält über mein Leben, dann ist in der Regel die Diskussion ganz schnell vorbei. Da muss ich dann nicht viel weitermachen. Die meisten sagen dann, ja, das ist schön, dass du das glaubst, das ist dein Glaube und das mag dir helfen. Ich glaube was anderes. Heutzutage ist es ja so üblich, dass man das stehen lässt bei dem anderen, aber man will nichts damit zu tun haben. Es wird das evolutionistische Weltbild bevorzugt, das nämlich davon ausgeht, dass der Mensch einfach bloß ein höher entwickeltes Tier sei. Und dieses höher entwickelte Tier, das kann ja oder darf ja über sein eigenes Leben bestimmen, oder? Das ist im Prinzip auch das, was der Richard Dawkins hier macht, ganz bekannter Vertreter der Evolutionstheorie, der so viele Kampagnen auch gemacht hat, um die Evolutionstheorie in der Öffentlichkeit noch bekannter zu machen. Zum Beispiel hier mit so einem Bus ist er durch die Gegend gefahren und da steht auf dem Bus oben drauf: There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. Also, es gibt wahrscheinlich gar keinen Gott. Jetzt hör auf, dir Sorgen zu machen und genieße dein Leben. Das ist so seine Lebensmaxime. Nach diesem Prinzip lebt er. Und er will auch, dass alle anderen so leben. Warum wohl? Ich denke, der Grund ist ganz einfach der, es ist ihm ziemlich unwohl, wenn jemand was anderes behauptet. Weil das ist ja dann doch letztlich so, dass sein eigenes Weltbild letztlich doch nicht ganz bewiesen werden kann. Es muss Annahmen machen. Und ich selbst, der härteste Evolutionist, ist sich dessen schon irgendwo im Klaren, dass irgendwo Annahmen noch da sind. Und das ist unangenehm für ihn. Und das will er nicht. Und deswegen möchte er, dass möglichst viele das Gleiche glauben wie er. Da muss er nicht drüber nachdenken. Viele Menschen haben die Alternative zum evolutionistischen Modell, diese Schöpfung aus dem Nichts vor rund 6000 Jahren, aber nie ernsthaft betrachtet und geprüft. Und das wurde ihnen auch stark erschwert, indem man ihnen das evolutionistische Weltbild schon früh aufprägte. Also bei mir war das genau so. Also ich habe mich da regelrecht füttern lassen mit diesem Material. Und bevor ich vor 13 Jahren zum Herrn finden durfte, ist mir niemand über den Weg gelaufen, wirklich buchstäblich niemand, der auch nur ein einziges wissenschaftliches Argument gebracht hätte. Es gab Christen in meinem Leben, die mir kurzzeitig über den Weg liefen, aber die haben immer gesagt, Gott hat's gemacht. Das war mir zu wenig. Natürlich ist es richtig. Ich weiß, dass es richtig ist, aber ich meine, unser Verstand darf ja auch Fragen stellen und darf auch Antworten bekommen, aber die bekam ich nie. Und dann habe ich mir immer gedacht, naja, das ist zu einfach, die wissen es halt nicht besser. Das ist halt ihre einfache Erklärung. Und ich bin der Schlaue, ich weiß es besser. Ja, ich war ziemlich eingebildet auch über das, was ich wusste. Ich denke, das ist auch ein Charakteristikum über die hochstudierten Leute, dass man sich halt viel darauf einbildet, was man weiß. Man weiß tatsächlich viel und versteht mehr als der Durchschnittsmensch, aber da geht man definitiv zu weit. Und es ist letztlich so, dass hier wirklich ein System im Gange ist, wie man die Leute indoktriniert. Der Professor Chandra Vikramasinghe, ein Astrophysiker, sagt: Von Beginn meiner wissenschaftlichen Studien an hat man mich einer starken Gehirnwäsche unterzogen, sodass ich schließlich glaubte, dass Wissenschaft nicht mit einem bewussten Schöpfungsakt vereinbar sei. Jetzt aber bin ich aufgrund logischer Überlegungen gezwungen, genau das anzunehmen, nämlich Schöpfung im kosmischen Maßstab. Ich habe das ja schon erläutert. Im Studium am Anfang haben wir tatsächlich über die Annahmen bei der radioaktiven Altersbestimmung noch gesprochen. Später hat kein Mensch mehr drüber geredet. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der Studierende, wenn der jetzt drin sitzt, und das ist der Professor vorne, der erzählt dir, wie die Dinge sind. Und ja, dem glaube ich doch, oder? Weil ich setze mich doch nicht rein und studiere nicht einfach, wenn ich dem Professor nicht glaube. Ich muss, also ohne das Grundvertrauen brauche ich gar nicht anfangen zu studieren. Oder ich schlage ein Lehrbuch auf und denke mir, das muss von der ersten bis zur letzten Seite stimmen, weil sonst will ich das nicht lernen. Davon gehe ich aus. Aber es wird einem eben nicht gesagt, die ganzen Annahmen, die da stehen. Und das ist das Problem und die Unehrlichkeit bei dem ganzen Thema. Und da möchte ich eben aufklären. Also ist man jetzt unschuldig, wenn man nicht an einen Schöpfer glaubt? Bin ich gehirngewaschen? Kann ich nichts dafür? Bin ich halt so aufgewachsen? Die Bibel sagt uns, das ist nicht der Fall. Weil, dass es einen Schöpfer gibt, das kann man klar an der Schöpfung durch Nachdenken erkennen. Und dazu muss man auch kein Wissenschaftler sein. Ja, das ist tatsächlich so. Es geht um die Frage, ob ein Mensch jetzt wirklich die Wahrheit sucht oder ob er sich letztlich auch an der Unterdrückung der Wahrheit durch seine Gleichgültigkeit mitschuldig macht. Ich muss auch selber bei mir sagen, ich habe mir wirklich nie ernsthaft diese Frage gestellt. Wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich diese Dinge, die ich dann, nachdem ich gläubig wurde, vielleicht doch entdeckt, weil diese Wissenschaftler gab es ja und es gab das Material ja irgendwo. Aber ich war gar nicht auf der Suche. Ich war zufrieden mit meinem Weltbild. Ich dachte, mein Weltbild ist richtig. Und ich war viel zu bequem in meiner Ecke, um mich da auf die Suche hätte machen zu wollen. Weil ich mir auch dachte, die ganzen Professoren können ja nicht alle irren, das ist ja unmöglich. Die Bibel erklärt uns, dass der Mensch aber von Geburt an Gott nicht sucht. Er ist ein geborener Sünder, also damit habe ich ja genau in das Schema reingepasst, und er rebelliert gegen Gott. Und dadurch steuert er aber automatisch auf das Gericht Gottes zu. Und das Gericht bedeutet, dass die Rebellen nach ihrem Tod an einen schrecklichen Ort namens Hölle verurteilt werden, von dem es auf ewig kein Entrinnen geben wird. Nun, aufgrund seines Gewissens weiß der Mensch schon, was gut wäre in den Augen Gottes, aber er ist von Natur aus einfach unfähig, das Gute von Herzen zu tun. Er kann sich zwar gutes Verhalten antrainieren, wir können sehr gut uns was antrainieren, ja, aber wir können unser Herz nicht verändern. Das geht nicht. Und dieses Herz ist von Natur aus eben leider gegen Gott gerichtet. Es will von Gott einfach nichts wissen. Will sagen, lass mich in Ruhe, ich will mein eigenes Leben führen. Und es rebelliert sogar oft direkt gegen Gott, ganz offen. Und selbst der religiöse Mensch, der rebelliert auch gegen Gott, weil er nämlich versucht, vor Gott nach eigener Vorstellung gerecht dazustehen. Und er ignoriert den Weg, den Gott ihm anbietet. Streng genommen ist also die Wissenschaft auch eine Religion, wo ich zumindest drin war, in dieser Wissenschaft, in der Wissenschaftsgemeinde, wo ich war, auch als Astrophysiker. Wir hatten eine bestimmte Weltanschauung. Und jeder, der da nicht mitgemacht hat, der nicht reingepasst war, der war ein Leugner. Also ich hatte ein paar Mal während meiner Doktorarbeit den Titel Leugner bekommen. Wir hatten mich dann gewundert, dachte mir, bin ich jetzt im Mittelalter oder so, wo man irgendwie so auf also fast auf den Scheiterhaufen kommt, weil ich manche Sachen anders interpretiert habe als standardmäßig. Und mein Professor hat zum Beispiel eine meiner Veröffentlichungen, habe ich also nicht nach der Standardtheorie interpretiert und es wäre eine mögliche andere Interpretation gewesen, die hat er abgelehnt, weil er nicht wollte, dass sozusagen sein Institut irgendwie damit in Verbindung gebracht wird, hat meine Veröffentlichung umgeschrieben. Ich habe zwar hinterher eine 1 drauf gekriegt auf die Arbeit, aber es hat mich trotzdem geärgert. Weil ich mir gedacht habe, ich darf hier nicht einmal sozusagen meine eigene Interpretation bringen. Es muss alles ganz genau so, was sozusagen in dieser eingeschworenen Gemeinde, in dieser Wissenschaftsgemeinde als gültig ist, muss genauso praktisch niedergeschrieben werden. Also auch das ist in dem Fall jetzt eine Religion gewesen. Es gibt eigentlich nur einen Weg, wie man dem Urteil Gottes entgeht, und das ist das Gnadenangebot Gottes anzunehmen, und nur der wird verschont. Und der wird nicht verurteilt und er bekommt von Gott das ewige Leben in Freude und Herrlichkeit geschenkt. Also eigentlich ist dieses Gnadenangebot nur für diejenigen Menschen, die in diesem Leben ihren Stolz einfach beiseite legen und Gott Recht geben. Ich denke, das ist doch das Problem. Wir sind alle irgendwie zu stolz. Und selbst der Bekehrte, der Christ, hat immer noch mit dem Stolz zu kämpfen in seinem Fleisch. Und was der Mensch tun muss, er muss ehrlich sein, und zwar von Grund auf ehrlich vor Gott. Gott will eine Ehrlichkeit, die bis in den Grund runtergeht. Und da tut man sich halt eigentlich sehr schwer. Und bei mir ging das nur in einer persönlichen Krise, wo ich einen Burnout hatte, wo mich Gott wirklich so weit unten hatte, wie noch nie in meinem ganzen Leben. Und erst da war mein Eigenwille genug gebrochen, dass ich endlich zugehört habe, was Gott mir sagen wollte. Gott sei Dank war es so. Das war das Beste, was mir je passiert ist, wo es mir am schlechtesten ging. Klingt verrückt, aber genau so ist es, weil sonst hätte ich nicht zugehört, was Gott mir sagen wollte. Was man tun muss, ist die Schuld vor Gott bekennen, man muss bereuen und das Opfer, das Gottes Sohn Jesus Christus am Kreuz gebracht hat, annehmen. Man muss also an ihn glauben, wie die Bibel sagt, und ihn als Herrn über das Leben akzeptieren. Also nicht mehr weiter selber das Leben bestimmen und sagen, es interessiert mich nicht, was Gott von mir will, ich gehe meinen eigenen Weg. Und das ist ein übernatürlicher Akt, das ist etwas Unglaubliches, etwas, was nicht normal ist, was eigentlich für mich auch ein Wunder ist. Ich kann mich immer wieder wundern, dass ich hier stehe und diese Vorträge halte. Und ich hätte mich früher für verrückt gehalten, sowas zu machen. Ich hätte mindestens ein Geld dafür verlangt und überhaupt, ich hätte Ehre wollen und so weiter. Und das ist mir alles egal eigentlich. Und das ist mir ein Rätsel, was Gott da mit mir gemacht hat. Aber ich mache es jetzt gern, und weil ich einfach sehe, das ist der einzig richtige Weg. Und vielleicht können meine Vorträge und auch dieser Vortrag dazu dienen, auch bei Ihnen, wenn Sie, ich weiß nicht, wo Sie stehen, aber einen Stein wegzuräumen, diesen großen Stein Evolution mal auf die Seite zu rollen. Und dann hat man nämlich den Blick Richtung Gott, meint ich wieder mal frei. Das ist das Einzige, was mein Dienst erreichen soll. Müll oder Geröll wegräumen, damit der Weg frei wird. Ich kann nicht machen, dass irgendjemand zum Glauben kommt. Ich kann auch niemand überreden, das wäre ganz falsch. Das kann eigentlich nur Gott. In der Bibel heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.